Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und ich habe einen altbekannten Gast bei mir, Jan Reindl vom Praxeolog-Podcast. Ihr kennt ihn hoffentlich alle sowieso schon von seinem Podcast und er war auch schon mal da. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo, Andreas.
Ich habe mir heute überlegt, wir machen heute eine ganz besonders lehrreiche Sendung, denn du hast mal ein herausragendes Meme gepostet, in dem du die 10 bzw. 17 Forderungen des Kommunistischen Manifests dargestellt hast und einfach nur gesagt hast, so siehst du, wir leben im Kapitalismus, und das Ganze damit so absurd gemacht hast, dass es eigentlich gar nicht mehr zu fassen ist. Die Aussage, ja, wir leben im Kapitalismus oder wir leben in der Endphase des Kapitalismus, und das zu einem Zeitpunkt, wo quasi alle Forderungen des Kommunistischen Manifests erfüllt sind, und die 2 oder 3, die es nicht sind, die werden von den Linken aktiv abgelehnt. Tja, das ist schwierig überhaupt noch vorzustellen, richtig?
Ja, muss natürlich so ehrlich sein, sie sind teilweise erfüllt. Also es ist nicht komplett erfüllt, also nicht zu 100%, aber sie sind partiell erfüllt. Also sowas wie Grundeigentum, also halt so, dass es, natürlich gibt es auf dem Papier Grundeigentum, aber das kommen wir nachher noch zu. Der Staat kann halt, sobald er was Besseres damit zu tun vorhat, kann er dir das halt nicht enteignen, zum Beispiel. Also es ist halt kein, de facto, kein endgültiges Eigentum, sondern eben nur nach Gewähr halt.
Manche Punkte sind auch schlicht schwammig formuliert. Das kennt man von Kommunisten grundsätzlich, dass sie.
Und sie sind einfach aktuell nicht mehr passend. Sie sind einfach nicht mehr sie sind aus der Zeit gefallen, weil sie halt, ja, 70 Jahre her sind oder so. Also das ist ja, muss man auch mal so sehen.
Ja, vielleicht sogar noch darüber hinaus. Manche Dinge sind schon allein, wie sie formuliert sind, überhaupt nicht mehr erfüllbar. Und mit anderen Punkten war Marx schon nicht mehr einverstanden. 20, 30 Jahre später, so 1871 oder sowas, war er mit Punkten vom Kommunistischen Manifest schon nicht mehr einverstanden und wollte die schon wieder überwerfen. Das muss man auch noch mal wieder hinzufügen, ne? Also selbst die Kommunisten sind da nicht mal bei ihren eigenen Gedankengängen immer konsequent. Aber ich würde Folgendes vorschlagen, und zwar, ich würde jetzt erst einmal diese 17 Forderungen, oder lass mich mal so anfangen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hingeht und Grog fragt oder so, was sind die Forderungen des Kommunistischen Manifests, dann werdet ihr eine Zusammenfassung bekommen. Und dann sind es 10 Forderungen. Ich beziehe mich jetzt auf eine Quelle von Ethos Media. Das sind quasi das ist so eine Seite von den Linken selbst. Also denke ich mir, wenn ich die Linken mit ihren eigenen Forderungen wörtlich nehme, ist es sowieso viel besser, so ranzugehen. Ich verlinke das natürlich dann auch oben in der Videobeschreibung. Und indem ich das jetzt erstmal kurz durchgehe, haben wir erstmal so einen Gesamteindruck, und danach gehen wir die einzelnen Punkte durch. Einverstanden?
Ja, ich glaube, das ist so ziemlich nah am Original einfach. Das ist so die Zusammenfassung der Originalquelle, und das andere ist halt diese 10 Punkte, die Grog oder wer auch immer ausspricht, oder auch wenn du irgendwo googelst, das ist dann eher so eine Zusammenfassung, die ein bisschen in die Moderne passt. Also das ist jetzt so der Unterschied. Ja. Aber ja.
Und du hast es ursprünglich ja auch, also du hast es nicht sinnverfälschend zusammengefasst, sondern nur was die Wortwahl angeht, ein bisschen komprimiert.
Ich habe es halt komprimiert, inhaltlich, sonst wird es, also du weißt, lange Memes, also Memes mit viel Text sind eh schon sehr schwierig, außer das sind Markus Lanz-Memes, aber das ist eine andere, das ist eine eigene Kategorie. Das sind die einzigen Memes, da kannst du wirklich einen halben Roman schreiben, dann ist es jetzt besser, weil es einfach sozusagen so einen Lanz-Redeschwall darstellt. Aber ja, ich habe es natürlich komprimieren müssen, weil sonst passt es nicht. Also ich kenne nicht jeden Punkt, der irgendwie aus 2 Sätzen besteht, dann irgendwie als so darstellen.
Inhaltlich war nichts daran falsch.
Nee, inhaltlich habe ich gar nichts daran geändert.
Da kann auch kein Linker meckern.
Nee, das können sie nicht sagen. Also tun sie natürlich, aber sie haben halt nicht recht damit.
Also,
es gab viel Kritik unter diesem Meme, also... Ja.
Ja, aber sind die Linken ihre eigenen Forderungen? Also was willst du machen? Bitte, also man kriegt das ja dauernd mit, aber wir kommen dazu sowieso gleich noch. Ich gehe jetzt erstmal kurz die Punkte einmal in der Gesamtzusammenfassung durch. Erstens, ganz Deutschland wird zu einer einigen unteilbaren Republik erklärt. Zweitens, jeder Deutsche, der 21 Jahre alt ist, ist Wähler und wählbar, vorausgesetzt, dass er keine Kriminalstrafe erlitten hat. Drittens, die Volksvertreter werden besoldet, damit auch der Arbeiter im Parlament des deutschen Volkes sitzen könne. Allein die Wortwahl ist schon geil, oder? Das wäre heute schon rechtsextrem. Viertens, allgemeine Volksbewaffnung. Die Armeen sind in Zukunft zugleich Arbeiterarmeen, sodass das Heer nicht bloß wie früher verzehrt, sondern noch mehr produziert, als seine Unterhaltungskosten betragen. Dies ist außerdem ein Mittel zur Organisation der Arbeit. Fünftens, die Gerechtigkeitspflege ist unentgeltlich. Meiner Meinung nach eine unfassbar furchtbare Wortwahl, aber okay. Sechstens, alle Feudallasten, alle Abgaben, Fronten, Zehnten etc., die bisher auf dem Landvolk lasteten, werden ohne irgendeine Entschädigung abgeschafft. Siebtens, die fürstlichen und anderen feudalen Landgüter, alle Bergwerke, Gruben und so weiter, werden in Staatseigentum umgewandelt. Auf diesen Landgütern wird der Ackerbau im Großen und mit den modernsten Hilfsmitteln der Wissenschaft zum Vorteil der Gesamtheit betrieben. Achtens, die Hypotheken auf den Bauerngütern werden für Staatseigentum erklärt. Die Interessen, damit sind Zinsen gemeint, für jene Hypotheken werden von den Bauern an den Staat gezahlt. Neuntens, in den Gegenden, wo das Pachtwesen entwickelt ist, wird die Grundrente oder der Pachtschilling als Steuer an den Staat gezahlt. Alle diese unter sechstens, siebtens, achtens und neuntens angegebenen Maßregeln werden gefasst, um öffentliche und andere Lasten der Bauern und kleinen Pächter zu vermindern, ohne die zur Bestreitung der Staatskosten nötigen Mittel zu schmälern und ohne die Produktion selbst zu gefährden. Der eigentliche Grundeigentümer, der weder Bauer noch Pächter ist, hat an der Produktion gar keinen Anteil. Seiner Konsumtion ist daher ein bloßer Missbrauch. Hier merken wir schon, warum die 17 auf 10 Punkte zusammengefasst werden. Zehntens, an die Stelle aller Privatbanken tritt eine Staatsbank, deren Papier gesetzlichen Kurs hat. Diese Maßregel macht es möglich, das Kreditwesen im Interesse des ganzen Volkes zu regeln und untergräbt damit die Herrschaft der großen Geldmänner. Elftens, alle Transportmittel, Eisenbahnen, Kanäle, Dampfschiffe, Wege, Posten etc. nimmt der Staat in seine Hand. Sie werden in Staatseigentum umgewandelt und der unbemittelten Klasse zur unentgeltlichen Verfügung gestellt. Zwölftens, in der Besoldung sämtlicher Staatsbeamten findet kein anderer Unterschied statt als der, dass diejenigen mit Familie, also mit mehr Bedürfnissen, auch ein höheres Gehalt beziehen als die übrigen. Drittens, völlige Trennung der Kirche vom Staate. Die Geistlichen aller Konfessionen werden lediglich von ihrer freiwilligen Gemeinde besoldet. Viertens, Beschränkung des Erbrechts. Fünfzehntens, Einführung von starken Progressivsteuern und Abschaffung der Konsumptionssteuer. 16. Errichtung von Nationalwerkstätten. Der Staat garantiert allen Arbeitern ihre Existenz und versorgt die zur Arbeit Unfähigen. 17. Allgemeine unentgeltliche Volkserziehung. So, das waren alle Punkte. Vielleicht, bevor wir reinspringen, mal als grobes Bauchgefühl, würdest du, wenn du jetzt, du bist ein Alien und kommst auf diesen Planeten und hörst das erste Mal und du bist nur so ganz, ganz grob informiert, wie jetzt gerade der Staat läuft. Würdest du das für abstrakt halten? Ich lese das und habe das Gefühl, ja, das sind ganz normale sozialdemokratische Vorstellungen, von denen wir alle schon haben. Das ist nur halt alt.
Ja, es ist halt eine andere Zeit gewesen. Man merkt die,
oder?
Die Wortwahl und auch natürlich die Sachen. Das ist natürlich ein bisschen überholt, weil wir, ja, wir haben halt einen technologischen Fortschritt gehabt, der sich ein paar Sachen geändert hat. Und es ist auch nicht alles 100% gegeben. Es ist schon so. Natürlich können da die Kommunisten rummelden. Das ist ja noch nicht vollständig da. Aber dass es natürlich mehr ist, als es früher war, und zwar deutlich, das kann eigentlich niemand bestreiten. Und ja, es gibt so ein paar Sachen, die halt nicht. Also es gibt natürlich auch so die Waffen. Das wollen die ja gar nicht. Das wird aktiv abgelehnt von links.
Das ist einer der Punkte, genau.
Aber es gibt natürlich auch sowas wie, natürlich sind Kirche und Staat nicht komplett getrennt. Es gibt ja immer noch so Zuzahlungen. Das heißt, die Kirche wird ja immer noch von, also die, es gibt natürlich die Kirchensteuer, aber es gibt auch so, also die kriegen nicht nur die Kirchensteuer, die kriegen noch teilweise so Zusatz, also so, diese ganzen Gemeinden kriegen noch so Zuschüsse, staatliche. Das ist halt so. Also keine Ahnung, wie hoch die genau sind. Da kann man sich auch drüber aufregen. Also ja, aber das ist halt so, so eine ganze Trennung ist nicht da, zum Beispiel. Aber es ist ja trotzdem eine Umverteilungsgeschichte, die über den Staat läuft, was wir ja ablehnen. Also wir lehnen das ja auch dann ab. Also das sind dann die Punkte, die wir auch ablehnen würden, sagen wir es mal so.
Wir kommen ja nämlich sowieso gleich zur Kirche. Aber das ist, denke ich, sowieso ein interessanter Punkt. Fangen wir einfach bei eins an. Ganz Deutschland wird zu einer einigen unteilbaren Republik erklärt. Ich denke, es ist schon erstmal soweit klar, dass das Kommunistische Manifest aus dem Jahr 1848 ist und dass Deutschland das zweite Deutsche Reich quasi gegründet wurde 1871. Mit anderen Worten, das ist alles davor. Und die Einigung Deutschlands, die wurde erreicht. Ein bisschen vielleicht zum Zeitverständnis. 1848, das war schon ein gutes Stück weit wieder nach den Napoleonischen Kriegen. Und wir sind hier quasi in einer Zeit gefangen, in der die Demokratie noch bei weitem nicht etabliert war in irgendeiner Art und Weise. Wir hatten eigentlich, wir stehen noch in einer Zeit, wo die gängige Form eigentlich Reiche waren. Familiendynastien und Erbmonarchien, die haben quasi ihre einzelnen Reiche gehabt und darin untergliederte Fürstenstaaten, die sie um Hilfe gebeten haben bei militärischen Kriegen, ne? Und hier kommt jetzt eigentlich dieses Zusammenfügen von, naja, es ist eine reine Form der Zentralisierung auf einen riesengroßen Staatsapparat. Und hier spricht das Verständnis einer, uns erscheint das heutzutage vollkommen selbstverständlich, ne? Es ist vollkommen undenkbar, diese Forderung rückgängig zu machen. Wir leben im Augenblick nicht einer Zeit, wo das irgendjemand, abgesehen von uns paar kleinen Libertären, fordern würden, richtig? Ja. Oder wie würdest du es einschätzen?
Ja gut, also wir haben natürlich einen Spitz, also wie gesagt, ich habe jetzt dieses Meme gemacht, I destroyed Germany by creating Germany und Bismarck-Bild. Also es ist halt, ja, es ist halt, das ist eigentlich das, was Deutschland ausgemacht hat, war ja der Flickenteppich und er hat halt, nicht nur Bismarck allein, es war ja schon vorher eine Entwicklung. Also das Heilige Römische Reich ist, schlag mich jetzt tot, 1811 oder so irgendwas beendet worden, mehr oder weniger, da gab es den Deutschen Bund, da fiel ein bisschen früher sogar noch früher, oder? Ich weiß gar nicht. Also es gibt gerade so eine Übergangsphase von 100 Jahren oder was. Aber zum Beispiel Goethe, auf den sich ja einige Deutsche komplett eine runterholen, der war ja großer Fan des Heiligen Römischen Reiches. Der war großer Fan des Flickenteppichs, hat es in sehr vielen Werken immer wieder angesprochen. Also er fand es, also diese Kalscherei, er hat halt die Vorteile darin gesehen. Und ich finde es ja witzig, dass dann Leute so sich ja gerne, also Goethe, so Bildung und so ganz wichtig, aber dann...
Magst du Goethe nicht?
Ich habe nichts gegen Goethe, aber ich finde es halt witzig, dass Leute, die Goethe komplett abkulten, dann irgendwie bei sowas da gar nicht merken, ja, finde es doch vielleicht besser, das ist vielleicht, weil der Flickenteppich, der Flickenteppich hat immer so einen schlechten Ruf, finde ich. Also der Flickenteppich
hat
so einen negativen Ruf. Und eigentlich finde ich es halt interessant, weil die Leute, die das halt negativ framen, sind gleichzeitig die, wo halt Goethe abkulten. Und das ist halt interessant, weil der Goethe-Fan, der war Fan des Flickenteppichs. Da gibt es einige Zitate von ihm, wo er das im Endeffekt darstellt. Warum? Also dass halt dieses Dezentrale und so, dass er das halt wirklich auch als positiv herausstellt.
Ich krieg das Zitat nicht mehr auswendig aus dem Kopf hin, aber ich weiß genau, worauf du dich beziehst. Das wird immer wieder Bezug darauf genommen. Das ist dieses, wenn ihr denkt, Deutschland solle einheitlich sein in Form von, naja, Sprache und ich kann überall hingehen, wo ich will und so weiter und so fort. Und überall gibt es ein Bezahlsystem und Handel und Bibliotheken und weiß ich nicht was alles, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber wenn es heißen soll, eine Zentralregierung, eine Währung, also alles komplett einheitlich, dann lehnt Goethe das ab. Und jetzt überlege ich aber, ob diejenigen, die Goethe abkulten, wie du es bezeichnest, das aus dieser faustischen Tendenz machen. So, sie haben eigentlich dieses Gefühl, sie wollen dieses wie auch immer geartete, größere. Ich versuche das Wort Gesellschaftsvertrag zu umschiffen, weil das ist das, was die linken Sozialisten im marxistischen Sinne und die Faschisten und Nationalsozialisten im rechten Sinne schon durchaus vereint. Sie sind keine Individualisten, sondern sie glauben, es gibt einen höheren Volkswille oder wie man es nennen will, ne? Und das ist etwas, wobei ich mir immer also für mich ist der komplette Zentralgedanke. Ich lehne schon aus Grundprinzip alles ab, was das kommunistische Manifest sagt. Und die Vereinigung Deutschlands lehne ich damit auch schon wieder ab. Und genau das, was du gesagt hast, der Flickenteppich, der als etwas Negatives dargestellt wird, ist für mich das Größte und das, wo ich eigentlich wieder hin zurück will.
Es ist der Grund, warum Deutschland eine extreme kulturelle Vielfalt hat. Das ist so. Das ist einfach der Grund. Und es war halt nicht so, also es Deutschland war in seiner Geschichte, also in seinem Verständnis ursprünglich nicht so zentralistisch. Und es gab eben so diese Besonderheiten, auch wie die Hanse und so Sachen. Das sind ja auch, das hat er ewig lang gut gehalten, war sehr stabil. Und das war ja in dieser ganzen, also das war ja, 1200, 1300 hat es ja schon angefangen, die Hanse, also schon so im Hoch- und Spätmittelalter. Und dann hat es ja, das hat er ewig gehalten. Also die Hansestädte, das war ja eine ganz lange Geschichte. Also, und es war ja auch teilweise mit dieser, diese Mark Banco, die sehr stabil war, zum Beispiel als Geld da, die war ja auch von den Hanseleuten eingeführt. Und das gibt es eigentlich schon interessant. Also das waren ja alles Erfolgsmodelle, die haben funktioniert und die waren sehr dezentral organisiert. Und ich denke halt, dass eine dezentrale Organisation einfach gut, eher was Positives ist, weil eben dieses direkte Feedback da ist, eine Reziprozität da ist und so weiter. Alles, was wir halt auf so einer Zentralebene einfach wegradieren. Und das finde ich halt schlecht. Und deswegen bin ich halt da eher positiv. Und ich sehe halt auch in der Geschichte, gerade im deutschsprachigen Raum, der eben relativ dezentral war, im Vergleich zu anderen Räumen auf der Welt, sehe ich halt diese positiven Effekte. Und das ist halt der Grund, auch einer der Gründe. Und natürlich aus rein praxeologischen Gesichtspunkten. Das ist auch eine andere, aber das müssen wir jetzt auch nicht herausfinden, sonst wird es hier den Rahmen komplett sprengen.
Der Gedanke, der mir kommt, wenn du gerade die Hanse anführst, ist halt, wie gesagt, ich denke, dass es zum Zeitalter des Kommunistischen Manifestes eine unfassbar starke Propagandaleistung war, überhaupt die Vereinigung zu fordern. Und es hat ja auch noch mal 50 Jahre fast gedauert, die Vereinigung letztendlich heranzuziehen. Ich würde ja sagen, wirklich abgeschlossen wurde sie erst mit dem Dritten Reich und noch nicht mal mit dem Zweiten Deutschen Reich. Die Nazis haben noch viel, viel stärker zentralisiert. Aber das Ganze rückgängig zu machen und dabei auf positive Entwicklungen, wie zum Beispiel die Hanse sich zu beziehen, ist halt dieser Gedanken. Hanse sind Kaufleute. Kaufleute sind diejenigen, die immer durch die Gegend ziehen. Das, was du gerade gesagt hast mit, man bekommt ein direktes Feedback, weil ja du verkaufst etwas, jemand anderes kauft etwas, damit ist der Tausch abgeschlossen. Ich denke, wir könnten so etwas theoretisch wieder erleben, wenn Kaufleute quasi wieder diejenigen sind, das sind immer diejenigen, die den Liberalismus voranbringen und die alte Ordnung überwerfen. Und das könnte durch Digitalisierung wieder passieren. Ist meine Vorstellung, ob das so passiert, sei dahingestellt. Aber das wäre meine Hoffnung, Punkt 1 wieder rückgängig zu machen. Und damit lass uns ruhig zu Punkt 2 kommen, wenn du keine Anmerkung mehr hast.
Nee, sonst wird es den Rahmen komplett geisteskrank sprengen.
Jeder Deutsche, der 21 Jahre alt ist, ist Wähler und wählbar, vorausgesetzt, dass er keine Kriminalstrafe erlitten hat. Eine unfassbare Vorstellung fürs Jahr 1848, eine nicht wegzudenkende Vorstellung für das Jahr 2025.
Ja, es ist ab 18 und die Grünen wollen ab 16. Also sonst ist es halt, du kannst nicht jedes Amt direkt haben. Also ich weiß nicht, was ist Bundeskanzler mit 40 oder so, da gibt es irgendwie so ein Mindestalter oder sowas. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Aber ja, also du bist wählbar. Wir hatten ja eben der Feste zum Beispiel als Beispiel. Jetzt haben wir diesen anderen, diesen Zenius, ist jetzt drin, glaube ich. Und der ist ja auch, was ist der, 21 oder so, keine Ahnung. Also der ist nicht alt auf jeden Fall.
Was hier implizit mitschwingt, ist, egal ob man Netto-Steuerzahler oder Netto-Steuerempfänger ist, man ist sowohl Wähler als auch wählbar. Und dieser Hang zum Egalitarismus ist so deutlich wie in, glaube ich, fast keinem anderen Punkt, oder? Das ist das, was für mich mitschwebt, dass Demokratie und der Hang zu Egalitarismus ein und dieselbe Sache sind. Das ist gar nicht wegzudenken.
Egalitarismus ist ein gutes Stichwort, weil ich habe da eine Folge zu gemacht, gar nicht so alt, vor ein paar Wochen, weil das ja auch gerne den Libertären vorgeworfen wird, dass wir irgendwie egalitär werden. Also gibt es zumindest manche Rechte, die das glauben, wo ich halt auch denke, so, das ist halt völliger Bullshit. Das ist halt einfach so, also wir sind nicht mal wirklich rechtlich egalitär. Das vielleicht kann man vielleicht noch sagen, aber selbst da ist es ja immer im Endeffekt Jurisdiktion, wo du dich befindest. Also du kannst dich sozusagen bestimmten Organisationen als Schlichter sozusagen anschließen und hast dann auch, du hast nicht sozusagen die gleichen Rechte unbedingt. Also wenn jemand dich besucht, hat er nicht die gleichen Rechte wie du. Als Beispiel zum Beispiel. Also
aber das sind Eigentumsrechte.
Ja, die Eigentumsrechte haben. Selbsteigentum ist natürlich klar. Das ist gegeben. Aber alles andere. Du hast jetzt nicht irgendwelche. Egal.
Ich weiß, dass wir beide da keine unterschiedliche Meinung haben. Für mich ist nur der Punkt, dass wir reden hier bei Selbsteigentum reden wir von Universalisierbarkeit. Das muss gegeben sein, um Gesetz zu machen. Also, dass dein Körper...
Es gibt Rechte, die sagen nee, weil die wollen ja irgend so eine Art Ständegesellschaft, keine Ahnung.
Ja, ja. Das ist eigentlich bei jeder Form von Kollektivismus so. Und das ist immer eine Art von, ich will ein Gesetz entwerfen, das besagt, ich darf dich schlagen, aber du darfst mich nicht schlagen. Jede Form von Kollektivismus versucht, das so auszulegen. Marx tut das auch. Die rechten Sozialisten tun das auch. Die versuchen die ganze Zeit einfach, sie gehen einfach den umgekehrten Weg und sagen so, naja, wenn du zu dieser und jener Gruppe gehörst, dann bist du halt kein richtiger Mensch.
Ja, also jedenfalls, der Punkt ist gegeben, auf jeden Fall. Es gibt das allgemeine Wahlrecht, und also passiv und aktiv, beides. Und das ist gegeben und es ist sogar noch krasser gegeben, weil es ist ab 18 statt ab 21 und es gibt die Bemühungen, es noch jünger zu verschieben, aber jetzt haben sie gemerkt, dass die ganz Jungen doch wieder irgendwie tendenziell irgendwie auch rechts denken und irgendwie von TikTok-Tänze von keine Ahnung, die überzeugen und dann wollen sie es vielleicht doch nicht, keine Ahnung.
Hast du schon mitgekriegt, ob sie zurückrudern? Ich weiß es gar nicht.
Nee, bis jetzt habe ich noch nichts vom Zurückrudern gemerkt.
Aber ja, ich auch nicht, ne? Aber also es ist schon irgendwie lustig, ne? Sie haben gedacht, oh, das geht auf, das kommt uns zugute, haben gemerkt, oh, das funktioniert gar nicht so, wie ich das gerne hätte. Und naja, gut. Ist schwierig. Hier, bei diesem allgemeinen Wahlrecht ist halt für mich auch der Punkt, da ich so ähnlich wie du auch in Memes denke, versuche ich alles möglichst kurz und präzise zu formulieren. Für mich ist es klingt wie ein hoher Gerechtigkeitsanspruch. Jeder darf wählen und gewählt werden oder sich zur Wahl aufstellen lassen. Ich finde, um hier einen Gedankenanstoß in den Köpfen der Leute zu machen, ist es wichtig zu erwähnen, wenn du derjenige bist, der auf Kosten von anderen lebt, dann solltest du nicht derjenige sein, der anderen Leuten Vorschriften macht. Das kann nicht funktionieren, dann haben wir einen Interessenskonflikt. Eigentlich sollte das leicht zu verstehen sein, aber inzwischen sind wir durch... Ja, wir sind durch Propaganda so mürbe gemacht worden.
Also, wenn ich bestimmen kann, dass andere meinen Scheiß zu zahlen haben, dann ist das halt... Und ich bin halt die Mehrheit, also wenn das irgendwie 80% sozusagen irgendwie über Umverteilung Geld bekommen und 20% arbeiten, hart dafür arbeiten müssen und quasi versklavt werden, um das zu erwirtschaften, dann ist es halt nicht gerecht, auch wenn die 80% abstimmen, dass sie 20% zahlen müssen. Das ist halt nicht gerecht und das, keine Ahnung, wenn jemand das wirklich glaubt, dann ist es, ist hochgradig asozial in meinen Augen, wenn er das wirklich glaubt und das für gut hält.
Ja,
anders kann man für dich sagen.
Ja, ich denke auch, ja. So viel zu allgemeiner Demokratie. Dritter Punkt, die Volksvertreter werden besoldet, damit auch der Arbeiter im Parlament des deutschen Volkes sitzen könne. Jetzt bin ich gerade mit meinem allgemeinen Wissen am Ende. Es gab sicherlich vor 1848 schon Leute, die in einem Parlament gesessen haben, aber wie die Besoldung ausgesehen hat, da bin ich historisch jetzt nicht auf dem aktuellen Stand.
Aber sie sind aktuell besoldet. Das ist definitiv gegeben. MDBs und den MDLs, die haben einen Haufen Diäten, die sie kriegen. Also die werden besoldet und zwar großzügig.
Und es redet auch niemand darüber, diesen Status auch. Also es wird nicht in Frage gestellt.
Ja, sehen wir von Krall die Idee, dass im Endeffekt die Leute das kriegen, was sie halt sozusagen ihr durchschnittliches Jahresgehalt vom letzten Jahr oder so irgendwie so. Also sozusagen ihr letztes Gehalt kriegen sie sozusagen weitergezahlt, weil es dann eben diese Anreize nicht gibt für jemanden, der eigentlich gar nichts kann, in die Politik zu gehen und dann auf einen Haufen Geld zu verdienen. Also irgendwie jemand, der dann halt auf einmal 11.000 netto bekommt, 11.000 brutto, nicht netto, aber 11.000 brutto bekommt und jemand, der vorher irgendwie 2.000 brutto bekommen hätte. Und das ist halt ein krasser Anreiz und das eben jetzt nicht unbedingt die Besten in die Politik treibt, ist auch diese Idee, Wettbewerb der Gauner von Hoppe, weil man halt für die Politik durchaus ein paar Charaktereigenschaften braucht oder die da eben von Vorteil sind, die nicht besonders gut sind, also so Intriganz, so Lügen und so weiter. Das sind halt Sachen, die einen in der Demagogie. Politik durchaus voranbringen und die sind definitiv nicht, nicht positiv, sind keine guten Charaktereigenschaften.
Sind quasi Ungüter kein Gut, sondern ein Schlecht, wenn man so will.
Bin gut darin, Ungüter zu produzieren, das sagt Hoppe ja auch.
Also, aber hier in Deutschland vielleicht nicht, aber es gibt Ansätze inzwischen daran, Parlamente im Allgemeinen zu verkleinern oder die Leute weniger zu bezahlen. Also ich meine, Javier Milei macht das auch, ne? Ja. Der hat nicht nur Staatsangestellte rausgeschmissen, sondern ich glaube, der hat auch Politikern die Gelder gekürzt. Ich meine, das war auch ein
deswegen
Thema.
Deswegen hassen die ihn ja auch so sehr, die Linken.
Ja, verdient. Und er wird noch nicht genügend gehasst. Also er sollte noch viel, viel mehr gehasst werden, damit ich ihn noch viel, viel mehr lieben kann, meiner Meinung nach. Ja, also auf jeden Fall auch wieder ein weiterer Teil der absoluten Absurdität, die als selbstverständlich hingenommen werden. Vierter Punkt, hier kommen wir zur ersten aktiven Ablehnung, und zwar die allgemeine Volksbewaffnung. Die Armeen sind in Zukunft zugleich Arbeiterarmeen, sodass das Heer nicht bloß wie früher verzehrt, sondern noch mehr produziert, als seine Unterhaltungskosten betragen. Eine ökonomische Wunschvorstellung, bei der man schon merkt, dass Marx von Ökonomie keine Ahnung hat.
Ja, das also
kann gar nicht aufgehen.
Andreas, du warst jetzt ja am letzten Samstag bei mir in meiner Reaction, die ist dann auch schon erschienen, wenn das hier erscheint. Und ja, Knappheit ist einfach, muss man mit Magie überwinden, und Knappheit gibt es ja gar nicht. Also Knappheit muss man einfach überwinden. In Star Trek hatten die diese Replikatoren, das war dann das Argument in Arte, dass man einfach nur Replikatoren braucht, dann ist das Problem ja gelöst. Das war halt original das Argument, und das ist halt der Punkt. Es gibt halt Knappheit, und die Austrians sagen halt, das ist so ein zentraler Punkt. Knappheit ist real, und man muss halt mit Ressourcen gut wirtschaften, mit knappen Ressourcen. Und das kann man auf gewisse Arten mit der Wirtschaftsrechnung, wenn man die halt ausschaltet, kann man es eben nicht. Das ist im Endeffekt das, was Mises herausgearbeitet hat. Und ja, das ist so ein Punkt, da verschließen die Linken oder Kommunisten schon seit immer die Augen davor, quasi. Also wird halt einfach schön, weil es gibt Personen, die im Überfluss leben, und weil manche Personen im Überfluss leben, ist gesamt genug da für alle. Also sozusagen, weil irgendwo Überfluss existiert, ist insgesamt genug für alle da. Oder ist insgesamt alles auch so da, dass es gleich direkt verteilt werden kann, ohne Probleme. Das ist nicht wahr, das stimmt halt nicht. Das ist ein logischer Fehlschluss, der da angestellt wird.
Wenn einer reicht, ja. Es ist auf jeden Fall einfach alles aus einer Vogelperspektive betrachtet und dabei jegliche Zusammenhänge mikroökonomischer Natur außen vor gelassen. Aber hier ist, ich versuche mich so ein bisschen in den Gedankengang von Marx überhaupt reinzuversetzen, wie er sich das vermutlich vorgestellt haben könnte. So, es leben überall so Leute innerhalb der deutschen Grenzen, und jetzt soll dann so ein bisschen die Idee des wehrhaften Bauers im Römischen Reich, ne? Jeder, der macht so sein Ding, aber der soll seine Waffe zu Hause haben, und wenn Papa Staat ruft und zum Krieg aufruft, dann nimmst du deine Waffe und ziehst für den Staat in den Krieg. Das hat beim Römischen Reich nicht funktioniert, und das hat bei Deutschland auch nicht funktioniert. Aber jetzt ist es natürlich zusätzlich noch so, die Linken lehnen diese Vorstellung komplett ab, weil sie festgestellt haben, naja, wenn die Leute bewaffnet sind, dann finden die unsere Ideen gar nicht mal so gut.
Ich muss jetzt hier sagen, die Linken, die an der Macht sind, die verschiedenen linken Parteien, die im Bundestag vertreten sind, die lehnen das ab. Es gibt sicher so linke Tanky-Splittergruppen, die das voll gut finden. Aber also die haben halt keine politische Macht. Also die gibt es sicher. Aber
du meinst,
die sind relativ bedeutungslos.
Ja, du meinst wahrscheinlich so Anarcho-Syndikalisten.
Sowas, ja, genau, ne? Solche Leute, die finden das an sich wahrscheinlich gut, aber die haben halt wirklich definitiv keine
politische Macht. Die wollen
auch. Die haben politische Macht wie wir. Also genauso wie wir. Keine. Ja. Die haben vielleicht Connections eben zur Linkspartei oder zur SPD teilweise auch.
Ja, ist auf jeden Fall kein schlechter Ansatz. Kann sein, dass das gut in die Richtung geht. Ist dann die Frage, inwiefern sich diese Anarcho-Syndikalisten und die Realkommunisten voneinander stark unterscheiden, weil machen die noch so viel gemeinsam, haben die noch wirklich irgendwie gute
Verknüpfungen untereinander? Ich weiß es nicht. Also ich weiß aber, dass es halt in der Linken ganz viele Splittergruppen gibt und verschiedene lokale Gruppen, die sich halt sehr unterscheiden teilweise. Aber auf jeden Fall so aktuell ist es so, dass der Staat ist definitiv ziemlich links. Wir haben auch die CDU ist eine linke Partei, und zwar definitiv, weil wir haben Umverteilung ohne Ende. Es wird einfach alles rausgeballert, wird den Leuten mit einem Haufen Kohle weggenommen und wird mit offenen Händen ausgegeben. Und ja, diese Parteien, die sich den Staat zur Beute gemacht haben, die sind definitiv alle gegen ja, bewaffnetes Volk. Also die versuchen gerade die Waffengesetze, wo es geht, zu verschärfen. Mhm. Und ja, auch dann irgendwelche, wenn irgendwelche Anschläge wieder geschehen sind, dann wird halt da noch mehr gerufen. Obwohl es natürlich auch in den USA eben sich zeigt, dass gerade die Orte, wo man frei Waffen tragen kann, eben die sind, wo es solches, was eher nicht passiert. Und natürlich gibt es ja irgendwelche Stadtviertel, wo sich die Leute gegenseitig über den Haufen schießen, aber das ist halt Gangkriminalität und das sind vor allem, also in Chicago und so, da haben wir sehr harte Waffengesetze. Also da haben wir sehr strikte Waffengesetze und da passiert eigentlich die krasseste Gewalt mit Schusswaffen eben in diesen Democrat-run Cities sozusagen. Und irgendwo in Texas, wo halt auf dem Land, wo halt wirklich jeder mit einer Waffe quasi, also wirklich jeder heißt, also 95% oder 90% der Leute haben irgendwie eine Waffe dabei und da passiert halt gar nichts. Da gibt es ja dieses eine Video, wo jemand eine Tankstelle ausrauben will und dann 5 Leute ihn abschießen. Also, das kennst du. Also, ja, ist halt keine gute Idee, dann das zu machen dort.
Bist du grundsätzlich so der Überzeugung, dass zum Beispiel dass in den USA Marxismus sich niemals in dieser Reihenform wie in Europa durchsetzen könnte, weil ein Großteil der Bevölkerung bewaffnet ist? Würdest du das anführen? Denkst du, das ist wichtig? Ich finde es nämlich, also im Allgemeinen schätze ich die Sicherheitsvorstellungen von Texas. Ich habe aber natürlich ein kulturelles Problem. Wir haben keine Waffenkultur bei uns in Deutschland. Ich habe das nie erlebt. Es gibt hier unsere Schützenvereine, aber es gibt hier keine Menschen, die Waffen offen mit sich tragen. Und in Texas wäre jetzt meine persönliche Vorstellung, ich habe es auch schon mal von Konava so gehört, es ist in den ersten 10 Minuten befremdlich. Und danach gehst du durch die Gegend und sagst, ich habe mich noch nie in meinem Leben so sicher gefühlt. Wer hier eine Waffe zieht, der ist tot. Das Ende.
Ja, also es ist halt einfach ein anderes Mindset. Das ist halt irgendwie, es ist halt hier unvorstellbar, weil es einfach nicht normal ist. Aber ich meine, von dem Aspekt der Vertrauensgesellschaften, die es halt hier auf dem Land noch sehr gut gibt, von dem her sehe ich da gar kein Problem. Und diese Idee, dass die Leute dann durch die Gegend rennen und alle möglichen Leute abknallen, das ist ja selbst auch eben da nicht gegeben. Also natürlich, es gibt diese Amokläufe und sowas, das ist klar. Aber wenn dann hier jetzt irgendein komischer Neubürger, wenn man es schön nennt, mit dem Messer durch die Gegend rennt und irgendwelche Leute abschlachtet, ist es halt auch, fände ich eigentlich schon cool, wenn irgendwie ein Passant einfach eine Waffe zieht. Also ist halt, fände ich dann schon besser. Und dann wird er es halt auch nicht machen. Dann wird er vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, jetzt sein Messer rauszuzücken und da irgendwie auf Leute loszugehen. Das glaube ich nämlich, dass er das nicht machen würde. Oder halt von 10 Leuten, die es machen würden, macht es dann halt nur noch einer und 9 machen es nicht mehr. So.
Ja, ich weiß, wir haben halt einfach keine offene Waffenkultur und ich wüsste nicht, wie wir schnell zu einer zurückkommen sollten, weit über 150 Jahren abgeschafft wurde. Das ist im
Deutschland. Also in Deutschland, da laufen Leute mit Warnweste und Fahrradhelm und so einer Neonhaube mit dem Hund durch die Gegend. Also ohne Fahrrad. Also nee, Deutschland, da sehe ich das gar nicht. Das ist das Gegenteil davon.
Ja, und also wenn, dann erfordert es jedenfalls eine Menge Kulturkampf. Aber wie gesagt, hier erleben wir erneut das ist der erste Punkt vom Kommunistischen Manifest, der von Karl Marx so gesehen wurde und der aktiv auf Ablehnung stößt bei den Linken. Kommen wir wieder zu einem erfüllten Punkt. Ja. Fünftens, die Gerechtigkeitspflege, ein unfassbar behindertes Wort, was damit gemeint ist, sind Gerichte, ist unentgeltlich. Und unentgeltlich ist ein anderes Wort für kostenlos. Und kostenlos ist wieder ein schönes marxistisches Wort für das bezahlt der Steuerzahler.
Also, es ist natürlich nicht so, dass die Gerichte kostenlos wären in Deutschland. Das stimmt. Es gibt aber sowas wie Pflichtverteidiger und so, die einem gestellt werden. Also es gibt schon so Fälle. Also es kommt immer darauf an, es kommt auf den Rechtsstreit an, also auf den Fall, wann so Sachen da gezahlt werden, wann nicht und wer die Kosten übernimmt und so weiter, das dann wieder am Ende entscheidet ja das Gericht sozusagen, der da halt schuldig gesprochen wird, übernimmt die Kosten und so weiter. Aber es ist schon so, dass jeder theoretisch vor Gericht eben gehen kann, aber die Hauptprobleme haben wir eigentlich eher, wenn wir gegen den Staat vorgehen wollen. Also wenn es zu einem Konflikt mit dem Staat kommt, dann haben wir eigentlich eher ein Problem, weil die eine Seite hat, also der Staat hat halt unendlich Ressourcen. Es gibt ja auch diese ganzen Rechtsstreitigkeiten, jetzt auch wegen Corona, so, wo dann Lauterbach irgendwie, was nicht, wie viele Millionen da irgendwie, halt da schon vom Steuerzahler im Endeffekt reingeballert hat, um sich zu verteidigen gegen irgendwelche Anschuldigungen. Was halt auch einfach nicht gehen sollte. Also aus Gerechtigkeitsgründen ist allein gesehen, definitiv sollte es nicht gehen. Aber natürlich, wir haben jetzt nicht so, dass jetzt alle Gerichte irgendwie frei werden. Es gibt ja Anwälte, die sind auch privatwirtschaftlich und so teilweise, das muss man auch zahlen, klar.
Und da ist für mich schon allein die Frage, wie kommt überhaupt diese Forderung? Also gehen wir mal davon aus, du und ich, wir haben jetzt einen juristischen Konflikt, den wir nicht untereinander gelöst bekommen, sondern wir müssen einen Schiedsrichter dafür vereinnahmen. Warum sollte der seine Arbeit kostenlos machen? Wie denkt Marx in dieser Richtung? Also klar, alles soll irgendwie kostenlos sein und auf Bäumen wachsen und man braucht sich nicht bloß zu holen, aber es ist halt...
Ja. There is no free lunch. Nicht.
Ja, es ist irgendwie unvorstellbar und ich denke, das Problem ist natürlich, dass unser komplettes Justizsystem vollständig verstaatlicht ist, da gibt es überhaupt gar keine Frage mehr zu, du bist an staatliches Recht gebunden, wenn du irgendein juristischen Streit hast, wenn er nur zwischen zwei Privatpersonen geführt wird, dann brauchst du trotzdem noch einen Rechtsanwalt, der an einer staatlichen Universität staatliches Recht gelernt hat. Kommst du nicht drüber weg, kannst nicht auslegen, wie auch immer du lustig bist. Aber hier habe ich zufälligerweise das Gefühl, das ist eher etwas, was den Leuten noch intuitiv in den Kopf geht, weil es vielleicht auch so schlecht formuliert ist, oder? Was meinst du?
Ja, also dieses Sache, es gibt halt Dinge, die der Staat kostenlos anbietet. Natürlich wird es halt alles bezahlt und auch oft eben sehr ineffizient. Also die Schulen sind auch kostenlos auf dem Papier, weil man die Rechnung nicht sieht, aber natürlich sind sie nicht, also natürlich kosten die ein Heidengeld. Also klar. Und diese Art von, also das wissen die Leute auch, dass sie Steuern zahlen dafür. Und dann gibt es ja so, vor kurzem erst den Take, dass wir könnten nicht lesen und schreiben, wenn es keine Steuern gäbe. Das hat irgendjemand auf Twitter gemeint, also, weil es ist ja unmöglich, anderweitig lesen und schreiben zu lernen, als über staatliche Schulen. Das ist ja der einzige Weg, der möglich ist. Und die Leute glauben es ja wirklich. Ja. Also, aber das ist halt diese Denke. Das ist halt, wenn das halt angeboten wird für alle und so gleich und so, dann ist das irgendwie gut. Das ist irgendwie so ein Take und der ist halt falsch. Aber das ist halt, das ist das, was dahinter mitschwebt, würde ich sagen. Jeder hat Zugang und das ist eh für alle gleich und dann ist es gut, weil wenn es Unterschiede gäbe, wäre es auch schlecht, weil dann würden ja die Reichen wieder die besseren Sachen haben und so weiter. Ja, die ganzen Takes halt, das ist der Klassiker.
Ich hätte bei diesem Take im Allgemeinen halt einfach noch gemeint. Das ist etwas, das kann man dem einfachen Menschen wahrscheinlich noch am ehesten beibringen. Gerichte sind halt nicht kostenlos. Ich denke, das ist recht einleuchtend für die meisten Leute.
Kostenlos, das ist ja der Punkt. Also.
Ja. Ich würde die nächsten vier Punkte, die sich mit Feudallasten befassen, jetzt zusammenfassen.
Jetzt haben wir alle vier vor.
Ja, ich soll ich nochmal?
Wenn ich einfach mal alle vier vor kurz oder dann sagt man okay. Ja.
Alle Feudallasten, alle Abgaben, Fronten, Zehnten etc., die bisher auf dem Landvolke lasteten, werden ohne irgendeine Entschädigung abgeschafft. Es geht nur so weiter, die anderen feudalen Lager, alle Bergwerke, Gruben werden in Staatseigentum umgewandelt, Landgüter mit den modernsten Hilfsmitteln der Wissenschaft zum Vorteil der Gesamtheit betrieben, also Kollektivierung. Die Hypotheken auf den Bauerngütern werden für Staatseigentum erklärt, die Zinsen für jene Hypotheken werden von den Bauern an den Staat gezahlt. In den Gegenden, wo das Pachtwesen entwickelt ist, wird die Grundrente oder Pachtschilling als Steuer an den Staat gezahlt. So, alles zusammen, alles wird kollektiviert. Wenn ich, also mein allererster Gedankengang, das konnte Marx jetzt natürlich nicht wissen, aber ist die Zwangskollektivierung unter Stalin, und auch schon ursprünglich unter Lenin, die Hungersnöte in der Sowjetunion verursacht haben. Das ist mein erster Gedankengang, worauf das hinauslaufen muss, oder? Das ist das Erste, woran ich denke. Ist bei dir auch so?
Das ist immer so gewesen. Ja, ich denke halt immer so, also ich frage mich halt immer, wie viel ist denn schon davon erreicht und wie viel nicht? Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie alle Bergwerke und irgendwas im Kollektiveigentum sind oder halt im Staatseigentum. Das ist nicht der Fall, das stimmt. Aber es ist trotzdem so, dass der Staat halt immer überall ganz, ganz massiv mitreden darf und kann. Also selbst auf deinem Grundstück, also Stichwort Lützenrath, wenn du da ein Haus hast und dann will halt ein Bergunternehmen, das dem Staat wichtig ist, sozusagen oder wichtiger ist, will da die Braunkohle abbauen, dann muss halt dein Haus weg. Und dann musst du halt ausziehen, du wirst noch entschädigt. Okay, das ist keine komplette Enteignung, einfach keine entschädigungslose Enteignung, aber es ist halt trotzdem eine Enteignung. Du kriegst halt den aktuellen Preis, der da irgendwie halt von einem Gutachter ermittelt wird. Und das kriegst du halt als Geld. Du kannst aber nicht Nein sagen. Und das ist halt kein vollständiges Eigentum. Das ist halt Fiat-Eigentum, also gewährtes Eigentum. Da kann der Staat halt immer sagen, nö, jetzt ist es, also unser Verwendungszweck ist uns wichtiger, als dass du da wohnen kannst. Also ist es jetzt unseres. Das ist halt, also es ist quasi so halb gegeben. Also diese, im Fall eines Falles kann es einfach enteignet werden. Und das war früher nicht unbedingt bei allem der Fall. Also natürlich, da gab es auch irgendwelche Fürsten und Kaiser und so weiter, aber die konnten auch, die hatten natürlich dann da durchaus was mitzureden, aber die konnten nicht einfach alles den Leuten wegnehmen. Da gab es viel krassere Reglementierung, als die Leute glauben. Die denken immer so, da war irgendwie dann der König und der konnte alles machen. Nee, das war nicht der Fall. Das war definitiv nicht der Fall.
Das ist hart, wie wenig Geschichtswissen Menschen haben darüber. Ich bin jetzt fast schon leider zu lange, zu tief in den Themen drin und habe halt einfach ein paar historische Bücher gelesen. Aber wie du gerade gesagt hast, die Vorstellung ist in den meisten Leuten verhaftet, der König darf alles und der Bauer darf nichts. Und das ist absurd. Kein Historiker würde das je behaupten. Das fußt auf nichts außer auf einem Bauchgefühl und Schulindoktrination. Es ist,
ja. Hier, dieses Buch, das hat 100 Seiten ungefähr, das Lehnswesen. Da, also es ist schon so, natürlich hatten die mehr Macht, klar. Also die, aber es ist halt, da waren auch viel Pflichten dran gehängt. Es war viel krasser, es ist viel ausdifferenzierter, als man das so glaubt. So dieses ganz grobe Bild vom Feudalismus war, also wie gesagt, ich will jetzt nicht, es geht nicht nur darum, Feudalismus als positiv darzustellen, dass ich der Bruder, da ist viel Scheiße gelaufen, aber es wird halt immer so komplett als eine reine Sklavenhaltergesellschaft mehr oder weniger fast dargestellt. Und das ist halt nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Selbst das ist halt unehrlich, sagen wir es so. Das wäre unehrlich. Darum geht's.
Ja. Und ich denke, es ist jetzt zum heutigen Zeitpunkt auch ein bisschen schwierig, über Feudalwesen im Allgemeinen zu sprechen, weil das würde ein riesengroßes Thema aufmachen. Im Großen und Ganzen, denke ich, ist das Ganze mit dem Punkt zusammengefasst, dass das Problem ist, das Feudalwesen hatte sich eigentlich auch zum Zeitpunkt des Kommunistischen Manifests schon zu einem großen Teil erledigt. Das, was Marx ja vollkommen fehlerhaft geschildert hat, ist, dass durch den Liberalismus, also den Kapitalismus und die kapitalistische Produktionsweise, die industrielle Revolution, auch ein Unwort, weil damit ist eigentlich ein Wirtschaftswachstum in explosionsartigem Schub gemeint. Das hat ja für ein gigantisches Bevölkerungswachstum gesorgt, für Massenbeschäftigung und für eine Wohlstandsvermehrung, was Marx aber als Verelendung beschrieben hat, die an Absurdität eigentlich gar nicht zu übertreffen ist. Und wie gesagt, der Feudalismus hatte sich schon mehr oder weniger von alleine erledigt. Und diese Überführung von Feudalherren jetzt einfach auf den Staat, die hat viel, viel Schlimmeres vorhergebracht, als wenn Marx jetzt in sinnvollem ökonomischem Denkstil, also durch Eigentumsrechte hingegangen wäre und gesagt hat, ja, nicht alles, was im Feudalismus unter Feudalherren jemandem gehört hat, sollte dem weggenommen und verstaatlicht oder vergesellschaftet werden, sondern die sinnvollere Methode wäre gewesen, das Eigentum jetzt aufgrund von vernünftigen Vertragsfreiheit untereinander zu gestalten. Das wäre eine sinnvolle Art und Weise gewesen. Wurde nicht gemacht. Hat uns also 500 Jahre in die Vergangenheit geschmissen und zwei Weltkriege gefordert, aber gut, so ist die Welt, in der wir leben.
Die Verelendung nochmal ist halt auch so, du musst halt immer betrachten, wir hatten ein geisteskrankes Bevölkerungswachstum, was durch diese Zugewinne in Hygiene und Medizin und so weiter haben halt viel mehr Menschen überlebt als vorher. Und dadurch hat man einfach viel mehr Menschen, aber halt relativ, also die Gütermenge ist und die Ressourcenmenge ist relativ konstant. Also die ist auch gewachsen deutlich, aber eben nicht so schnell wie die Menschenmenge. Und dadurch gab es halt diese Verelendung, dass eben die Leute, die halt sozusagen in der Masse, also in England ist es ja sehr gut dokumentiert, aber in Deutschland auch, dass die Leute halt, die in der Fläche gelebt haben, in diese Zentren gezogen sind und sie sozusagen gebündelt haben. Das heißt, die haben in der Fläche, einfach aus, wo sie halt von der Landwirtschaft gelebt hatten vorher, eben nicht mehr viel Arbeit gehabt. Und es gab halt, also es gab so viele Leute und dann sind die halt in diese Städte gezogen. Und dadurch gab es dann diesen Effekt, dass man es gesehen hat. Also das war so eine Sichtbarmachung durch diese Konzentration. Das war einer der Faktoren. Und ja, wie gesagt, der Wohlstand ist massiv angewachsen in dieser Zeit. Also das ist halt insgesamt auch pro Kopf ist es angewachsen. Und man auch, das ist auch so eine Verklärung, dass es irgendwie, also zum Beispiel Kinderarbeit, das ist mal so ein Beispiel. Ja, die haben arbeiten müssen, das waren natürlich auch keine guten Bedingungen, aber dass jetzt Kinder im Mittelalter gar nicht mitgeholfen hätten, die haben dann auf den Feldern geholfen, die haben andere Arbeit gemacht, die mussten wahrscheinlich nicht in die Kohleminen stecken, schuften, das ist korrekt, aber die haben auch, also da kannst du davon ausgehen, dass Kinder mit 7, 8 Jahren schon irgendwie Sachen helfen mussten auf dem Hof, also da kannst du davon sicher ausgehen. Und jetzt, das ist halt einfach so eine Verlagerung gewesen. Also, da wird immer so gemacht, ja, das vorher haben die Kinder wahrscheinlich bis 15, 16 gar nicht arbeiten müssen oder so. Also keine Ahnung, was die für Vorstellungen haben. So völlig absurd, so, hä? Das ist so völliger Blödsinn. Ja,
diese Hybris also, kommt aus. Alles war komplett verelendet. Aber dann kam der Sozialdemokrat, hat sich ins Parlament gesetzt, auf den Zettel geschrieben, ist jetzt verboten und dann ist der Weltfrieden ausgebrochen. Das ist die Vorstellung von Sozialdemokraten. Das ist
wie der Urkommunismus. Den Leuten der Steinzeit, im Urkommunismus, sagen sie immer, da ging es ihnen alle gut, da hatten die immer so viel, wie sie brauchten. Also, also haben halt ums Überleben gekämpft und haben halt, wenn die halt nichts gejagt haben, sind sie halt verhungert.
Ja, die Vorstellung, jemand weiß einfach nur alles moralisch besser und der setzt das dann durch und dadurch wird alles gut. Das ist so naiv, aber daher kommt auch, wie du hast schon Wettbewerb der Gauner genannt, aber dasselbe Prinzip gilt halt auch für Dummheit. Das ist so, es verbreitet sich wenn du nichts kannst, außer dich selbst immer aufs moralische Podest zu setzen, dann bist du fürs Parlament und für sonst gar nichts geeignet, weil das Einzige, was du kannst, ist demagogisch reden, Virtue signalen und so tun, als wärst du der Beste, aber du hast ja nie in deinem Leben praktisch was gearbeitet. Furchtbar. Also ganz, ganz schlimm mit Kommunisten. Diese Punkte mit den Feudallasten sind auch alle erfüllt. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingspunkt.
Also es gibt noch Privateigentum, aber sowas wie Grundsteuer und sowas ist alles erfüllt. Das wird alles, er macht einen Staat abgedrückt und zwar aktuell noch mit einer Grundsteuererhöhung und so weiter. Also es ist natürlich, das sind ja so halb erfüllt, kann man sagen. Also halt partiell. Es gibt schon privat, auf Papier gibt es Privateigentum an Land und die Leute können auch damit was machen in einem gewissen Rahmen, aber halt nur in dem, was ihnen vorgegeben wird. Das ist, aber das war es halt auch.
Du meinst das jetzt so in, also es wurde nicht alles komplett verstaatlicht.
Es gibt keine die Bergwerke wurden jetzt nicht verstaatlicht. Es gibt sicher welche, die vielleicht, also manche der Betriebe sind staatsnah oder sind Staatsbetriebe, das gibt's, aber die meisten jetzt nicht unbedingt. Also ich kenne nicht viele Bergwerkfirmen in Deutschland, weil das eigentlich, weiß ich, dass in Deutschland eigentlich fast nur Braunkohleabbau und so zwei, drei andere Sachen noch betrieben werden. Und ich weiß gar nicht, was hier überhaupt noch betrieben wird an Bergbau. Die meisten Sachen werden wahrscheinlich aus Umweltschutzgründen gar nicht mehr erlaubt.
Ja, ist ein Punkt. Es wurde nicht komplett verstaatlicht, sondern es wurde sozusagen demokratisiert, also in Fiat-Eigentum umgewandelt. Ist schon eine wichtige Unterscheidung, ja,
kann man. Genau, die Länder haben auf jeden Fall, also die Länder und der Bund haben einen Haufen mitzureden. Die können einen Haufen mitbestimmen. Das heißt, die können da definitiv reinpfuschen, aber es ist natürlich nicht verstaatlicht in dem Sinn, dass es jetzt komplett in der Hand des Staates ist. Das ist nicht der Fall. Aber sie können einen Haufen mitreden. Also sie haben halt, das ist eben partiell erfüllt, aber nicht komplett erfüllt.
Ja.
Das ist so, wie ich es nennen würde. Mhm.
Man könnte im Beispiel Lützerath hast du eben genannt mit RWE und was sie da angebaut hat. Das Problem in der heutigen Zeit ist ja sogar, dass sie sich selbst an die Verträge, die sie machen, nicht mal mehr halten. Aber
das ist ja bei dir ums Eck. Das heißt, du kannst ja da wahrscheinlich zu dieser Grube hinfahren und dir die angucken, wenn du das willst. Das ist ja nicht so
wahrscheinlich. Weit
weg, oder? Ja.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja jetzt alles auch schon längst durch. Aber
ja, ist es auch. Da lebt keiner mehr. Das ist schon abgerissen und alles.
Ja, es war nur ein. Egal, ich muss mich auch gar nicht weiter mit Lützerath beschäftigen. Mein Gedankengang ging nur in die Richtung, die waren ja eigentlich alle schon einverstanden. Die hatten ja schon ihre Häuser verkauft. RWE hat dieses Land schon gepachtet. Und dann kam noch mal ein Aufstand wegen den letzten paar Quadratkilometern. Aber das heißt für mich nur, dass es inzwischen wir so weit sind, dass sie sich nicht mal mehr an ihre eigenen Gesetze gehalten. Und das ist eigentlich eine noch komischere Degeneration. Ich will jetzt endlich zu meinem wichtigsten Punkt überhaupt kommen, den ich immer wieder anführe, wenn ich in Gespräch mit Kommunisten bin. Und zwar, 10. an die Stelle aller Privatbanken tritt eine Staatsbank. Lange Rede, kurzer Sinn, die Einführung von Zentralbanken ist ein zentraler Bestandteil des Kommunistischen Manifests. Der ist durchgesetzt und den haben wir quasi weltweit. Ich glaube, jedes größere Land der Welt, das eine eigene Währung hat, hat eine Zentralbank.
Ja, und die anderen sind, haben ihre Währung gekoppelt an die Zentralbank eines anderen Landes. Also
Jan, ja. Bei jeder
kann dieses Scheiß-Thema nicht mehr ansprechen. Ich hasse dieses Thema.
Bei jeder Transaktion, die wir machen, tauschen wir Geld miteinander. Wenn das Geld staatlich ist, wie kann man dann von Kapitalismus sprechen? Erklär es mir, als wäre ich 5 Jahre alt und Kommunist.
Es ist halt auch, also oder? Ich meine, es gibt von Bader das Buch Geldsozialismus, das hat er in den 90ern geschrieben und es ist halt, es zeigt halt die Entwicklung, wo es hinführt und es ist genauso eingetreten. Er hat natürlich Bitcoin nicht vorhergesehen, okay.
Ja, das konnte 90er, er nicht.
Ja, klar. Ja, also 10 Jahre bevor es entwickelt wurde. Ja, wir haben halt ein System, wo sozusagen einseitig Geld, also eigentlich sozusagen ein Wertspeicher oder ein, also es ist ein Tauschmittel eigentlich und der Tauschmittel, das gleichzeitig auch als Wertspeicher fungiert und das kann eben aus dem Nichts geschaffen werden von einer Seite und damit werden natürlich Preise verzerrt auf ungleichmäßig, weil das ist auch noch das Geiste, das Gegenargument, ja, die werden ja nicht gleichmäßig verzerrt, das ist also ein, das sagt kein Mensch, niemand sagt das, also das ist ja so ein bisschen, ja, da, dieser Preis ist nicht angestiegen, also stimmt's nicht, ja, die aber schon, also ja. Du weißt, was ich meine, also
ein Preis hat ja auch 100.000 Einflussfaktoren von allem,
ja. Auf jeden Fall, wenn ihr zu diesem Thema von mir was hören wollt, müsst ihr die Folgen Geld, die Folgen Inflation, die Folgen Deflation, die Folgen Bitcoin und die Folgen Wert anhören. Das sind 5 Folgen, die haben alle damit zu tun. Also dazu habe ich schon 1000 Mal was gesagt und in den Reactions auch, weil ich kann es original, also ich, das Thema ist sehr wichtig, aber ich kann es nicht mehr hören, weil es ständig kommt. Das ist einfach so ein Thema, wo kein Mensch irgendwie überhaupt irgendwas weiß. So gefühlt. Also halt von den normalen Leuten, die ARD-Schauer sind desinformiert. Ja, ist so. Es ist einfach so.
Ja, es ist auch einfach an Absurdität nicht zu bringen. Du hast jetzt 4 Folgen genannt. 5 Folgen sogar. Ich würde es auch dabei belassen, weil für mich ist dieses Statement so vollkommen klar. Was will man dazu überhaupt
sagen? Wir haben Zentralbanken, es ist definitiv erfüllt. Wir haben staatliche Zentralbanken. Es ist ungedecktes Geld. Das geht um den Kredit in den Händen einer Zentralbank. Also der Kredit ist ja das ungedeckte. Also damals hat der Kredit noch Gold gedeckt, aber auch das halt mit Teilreserve. Das heißt, die haben dann behauptet, ja, wir haben das Gold, aber ob sie es wirklich hatten, war dann sozusagen nicht ganz klar. Da gab es eben deswegen auch mehrmals Bankencrash zu dieser Zeit. Das ist korrekt. Das ist auch was man angreifen kann. Aber diese Idee, dass wir es jetzt dem Staat geben und der muss gar nicht mehr rechenschaftspflichtig sein, was er da ausgibt, das ist halt absurd. Das heißt so, ja, guck mal, die haben nur 50% von dem, was sie ausgeliehen haben, hatten die wirklich als Gold da. Deswegen geben wir es dem Staat, der muss 0% da haben. Ja, wow, das ist dann besser. Also das ist so ein bisschen die Entwicklung, was halt absurd ist. Und da hat es ja auch diese eine Folge mit dem einen Bitcoiner mal, das ist ja auch sogar Ferngespräch, also wo es darum ging, dass es irgendwie, dass Bitcoin zu unflexibel ist. Weißt du, was ich meine?
Du meinst Bitkredit mit Hubertus
Hofkirchner? Ja, genau. Da ist halt auch die Frage, wie man das dann löst, weil ich verstehe das Problem, aber das ist halt die Frage, wie man das dann genau löst. Aber es ist definitiv trotzdem besser, wenn wir was hinterlegt haben, was sich nicht einfach aus dem Nichts ausweiten lassen kann. Und das haben wir heute eben nicht. Wir haben per Knopfdruck können halt kann die Geldmenge erhöht werden. Von den Geschäftsbanken stimmt, aber die unterliegen der Zentralbank. Das heißt, das ist einfach nur so eine Verschleierung, dass es ja die Geschäftsbanken sind und nicht die Zentralbank selber.
Ja, also dieser Punkt ist aber auch so absurd, ich glaube.
Das bin der Höfling immer als Argument.
Eben. Und dieser Punkt ist so absurd, dass ihm das selbst seine eigenen Follower nicht abkaufen. Ich denke, das hat der Blocktrainer im Gespräch mit Maurice Höfken bei Mario Lochner so deutlich gemacht. Was will man dazu noch sagen? Ja, es ist ja alles staatlich festgelegtes Geld. Also natürlich ist die Schöpfung sind
festgelegt.
Die sind zentral festgelegt und darum geht es.
Das ist halt so Marktgeld, das ist ganz wichtig für jeden. Wenn es ein Marktgeld gibt, dann ist der Zins wird festgelegt aus der Sparrate, also von der Bank selber, aus dem Angebot und Nachfrage, wie jeder Preis festgelegt wird. Und wir haben eben einmal die Sparrate, also wie viele Leute bringen wie viel Geld zur Bank. Und wir haben das andere, wie viele Leute wollen Kredit. Das ist die Kreditnachfrage. Ja. Und die Kombination daraus, die ergibt sozusagen den Zins. Und ganz, ganz niedrige Zinsen, also sowas wie 0% oder halt, oder sagen wir mal so 1-2% Zinsen, so richtig niedrige Zinsen, die hätten wir nur dann, wenn geisteskrank viele Leute sparen würden und fast keiner Kredite nachfragen würde, dann hätten wir das. Aber das ist unwahrscheinlich. Also wenn Leute so irgendwie einen Haufen Geld auf der Bank lagern würden und keiner würde Kredite wollen, dann hätten wir diese sehr niedrigen Zinsen.
Ja. Ja, was unrealistisch ist.
Wir leben nicht in so einer Zeit. Also wir haben natürlich viele Sparer in Deutschland, das stimmt schon, aber wir haben auch einen Haufen, die Leute, die Konsumkredite und so holen und dann jeden Scheiß auf Pumpe zahlen.
So viel zum Thema Zentralbank. Kommen wir zum Punkt 11. Alle Transportmittel, Eisenbahnen, Kanäle, Dampfschiffe, Wege, Posten, lange Rede, kurzer Sinn, alle ohne Staat, wer baut denn dann die Straßen, ne? Jetzt wissen wir, wo es herkommt.
Gut, die LKWs und Speditionen können natürlich nicht dem Staat, aber die Bahn gehört dem Staat, ist ein 100%, also eine Aktiengesellschaft, die aber 100% in Staatsbesitz ist. Also das heißt, die Schienen gehören dem Staat, die Straßen gehören so gut wie alle, bis auf ein paar Privatstraßen in einzelnen Ortschaften dem Staat. Und ein paar Autobahnabschnitte, die privatisiert wurden, die besten Autobahnabschnitte sind in Deutschland. Das sind die meistens nicht ganz so kaputt sind und die irgendwie funktionieren. Also wir haben hier so einen bei uns und ins Ecke. Also das ist sozusagen, da kann man unendlich fahren und ist okay. Also dreispurig und man kann halt da sind keine Baustellen. Warum noch? Also da war mal eine Baustelle, die wurde halt neu gemacht komplett und dann danach war es gut. Ja, also da ist halt auch wieder 80% erfüllt.
Bei diesen
Speditionen nicht und die Schiffe selber meistens auch nicht, aber der Rest schon. Also die Wege und da irgendwelche Maut und irgendein Scheiß, was bezahlt werden muss, ist alles gegeben.
Ich muss hier mal kurz ein ganz kleines bisschen ausscheren und sagen, hier verstehe ich den Punkt von Marx oder den von den Kommunisten, zumindest in ihrer Intention. Denn in einem dezentralen Flickenteppich wie dem Ersten Deutschen Reich oder dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hat es überall Zölle gegeben. Und das ist wahrscheinlich der Kerngedanke, den Marx abschaffen wollte durch die vollkommene Zentralisierung. Zölle weg, jeder darf von A nach B die ganze Zeit reisen, ohne irgendwo an jedem Posten was einzeln bezahlen zu müssen. Und das hat er gedacht, kriegt er durch Zentralisierung wahrscheinlich hin. Ich denke, so etwas könnte ihm vorgeschwebt haben. Das ist der Gedanke, den ich nachvollziehen kann. Ich auch, wenn man ein wenig ökonomischen Verstand hat, und das ist bei Marxisten leider ein Ding der absoluten Unmöglichkeit, dann merkt man, dass das nicht funktionieren kann. Aber das ist tatsächlich bei diesem Straßenargument auch immer das Ding, ja, ich möchte keine Maut zahlen. Ja, es gibt auch Mautstraßen mit staatlichen Transportwegen, aber der grundsätzliche Gedankengang, dass man gerne ein einheitliches Transportnetz hätte, ohne an allen Ecken, sobald man eine Landesgrenze, weiß ich nicht, von Rheinland-Pfalz nach Nordrhein-Westfalen und von Berlin nach Brandenburg und so weiter überschreitet, da möchte man nicht an einer Schranke stehen bleiben und dann zahlen und dann wieder weiterfahren dürfen und 10 Straßen weiter muss man die nächste Maut bezahlen oder sowas. Das war wahrscheinlich der Gedankengang dahinter.
Ja, klar. Also das ist natürlich auch, aber wie gesagt, man kann eben auch durch irgendwelche Abkommen und sowas kann man genauso,
exakt.
Also man braucht keine Staaten für ein Freihandelsbündnis. Mhm. Also man braucht auch keine EU dafür, also der EU-Freihandel ist eh ein Scam insofern, weil da ja in diesen Abkommen, also es hat irgendwie 1000 Seiten oder so, dieses Freihandelsabkommen, also weil da halt ein Haufen Regularien drinstehen. Und echter Freihandel wäre einfach, jeder kann mit jedem handeln, was er will. Ohne irgendwas abzudrücken, also ganz vereinfacht. Man kann von mir aus sich auf wirklich ganz wenige Standards einigen, aber auch das können eigentlich die Unternehmer untereinander machen, weil keiner will ein Gerät kaufen, ein Elektrogerät, wo die Steckdose nicht passt. Also das will keiner kaufen, klar. Und das wäre dann auch im Sinne der Hersteller, weil die nämlich sobald das nämlich einmal verkauft werden würde und jemand sagt, das ist halt der falsche Stecker, dann würde das einfach schön in die Bewertung reinschreiben, das kriegen dann 3 Leute mit und dann kauft es vielleicht keiner mehr. Das wäre dann halt nicht besonders Sinn, ist nicht besonders klug von den Leuten, das zu machen. Also irgendwie Sachen zu verkaufen, die sie dann nicht benutzen können oder die halt nicht das sind, was behauptet wurde. Also die nicht dem Angebot entsprechen, als Beispiel. Und das würde sich eben, also das hat sich auch historisch immer rauskristallisiert, dass sich irgendwelche Sachen rauskristallisiert haben. Und natürlich, es gab in Deutschland 1000 Gewichtseinheiten und Längenmaße und so weiter, die man ineinander umrechnen konnte. Und das lag aber eher daran, weil die Leute halt eher lokal verhaftet waren. Das heißt, die hatten dann lokal ihre Einheit und die haben halt einfach, also die Leute in München hatten nicht besonders viel mit Hamburgern zu tun. Und dann gab es halt in München andere Längeneinheiten als in Hamburg. Ja, weil einfach, es war nicht so leicht, von München nach Hamburg zu kommen. Man ist halt nicht, wollte nicht einfach in den Flieger steigen und anderthalb Stunden später oder eine Stunde später auch wieder aussteigen. Das ging halt nicht. Man musste halt da ein paar Tage durch die Gegend reisen und hatte auch diese, hätte dann auch irgendwelche Pferde gebraucht und alles, was die meisten Leute gar nicht leisten konnten. Und dann war das egal, also auf einer lokalen Ebene. Und auf sowas kann man sich auch einigen. Also man kann sich auf Dinge einigen, ohne dass da
Zwang
ins Spiel kommt. Dass ein Staat mitbestimmen kann. Also man kann ja einfach sagen, okay, was jetzt Längen, also was jetzt Maßeinheiten angeht, wir nehmen das SI-System, das ist halt das internationale Standardsystem, was man halt, das wurde von irgendeiner staatlichen Stelle entwickelt, aber man hätte es auch so entwickeln können. Also das war nicht nötig, das ist halt Meter und Kilogramm und so drin. Das sind die ganzen Standardeinheiten, die wir benutzen.
Es ist ja auch sinnvoll und ja. Wenn das Deutsche Institut für Normen jetzt ein Privatinstitut wird, das nichts weiter tut, als Vorschläge zu machen und die Leute nehmen sie freiwillig an. Ich meine, das haben wir bei 1000 anderen Stellen auch. Unsere Sprache kontrolliert niemand. Es gibt Vereine, aber es gibt keine staatlichen. Ja, ist wie gesagt, es ist eine Stiftung, Vereine und so. Wo ist es denn, also ich meine, der Duden ist auch nicht staatlich. In dem Sinne, also und selbst wenn es das wäre, du kannst ja immer noch ausscheren. Also ich denke, der Punkt ist gemacht.
Ja, es ist sehr viele Sachen, sehr viele Einigungen, auf die Leute sich sozusagen einfach einigen durch ihr Handeln, sind eben komplett frei entscheiden. Und Sprache ist so ein Beispiel, auch wenn es Leute gibt, die eben in die Sprache reinpfuschen wollen. Aber das ist halt, also durch Druck. Die meisten Leute reden so, wie sie reden, weil sie halt miteinander reden. Da gibt es irgendwelche Jugendworte, die neu aufkommen, die dann neu benutzt werden von jungen Leuten, um sich dann abzugrenzen und so weiter. Das hat es immer gegeben. Da gibt es eigentlich, also wenn du jetzt irgendwie Jugendworte aus den 70ern hörst, kriegst du die Krise, weil du denkst, das ist für eine Scheiße. Und wir haben andere Jugendworte, weil wir sind ja ähnlich alt, wie jetzt Leute, die halt jetzt 14, 15 sind.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Der Staat pusht rum, bräuchte aber nicht. Aber gut, da, so viel zu jedenfalls erstmal vielleicht zum Transportwesen. Ein weiterer Punkt. Zwölftens, in der Besoldung sämtlicher Staatsbeamten findet kein anderer Unterschied statt als der, dass diejenigen mit Familie, also mit mehr Bedürfnissen, auch ein höheres Gehalt beziehen als die übrigen. Ich würde hier sagen, das ist die Vorstellung von reiner Zentralplanung. Ne? Das ist so von alle, die vom Staat bezahlt werden, die werden nach dem bezahlt.
Es gibt natürlich sehr viele Besoldungsklassen.
Ja, also, es ist ein Wust
von Bürokratie. Also es gibt ja A, B, C, D und so weiter. Also es gibt ja diese ganzen und dann gibt es da eben so A bis D gibt es auf jeden Fall. Und da gibt es halt immer sozusagen also A1, A2, A3, A3, also irgendwie bis 16, 17 geht es hoch, glaube ich, bei A. Da gibt es sozusagen dann noch da, die, wie lange man dabei ist, sozusagen, also wie lasst sozusagen die Arbeitszeit insgesamt. Da gibt es so Stufen, die man aufsteigt. Und eben jetzt, also es gibt eben A13, also bei den Lehrern A13, A14, A15. Das sind jetzt bei Gymnasiallehrern. Und dann gibt es eben noch sowas wie Zuschläge, das ist ja das irgendwie mit Familie, was da genannt wurde. Also es gibt so ein Zuschlag von, wenn man Kinder hat und Zuschlag, wenn man verheiratet ist und so, irgendwas. Also da gibt es auch nochmal so sowas drauf. Das sind 100,
200. Ist die Teil auch egal.
Nee, das ist egal, aber sowas also von der Größenordnung her. Genau, auf jeden Fall, es gibt dann halt einen Haufen Dinge. Das ist nicht gleich, aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Beamte, als es damals gab, also heute. Also nicht nur an sich, also nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch pro Kopf, also auch prozentual. Auf jeden Fall. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Beamte es damals gab, aber so viele gab es nicht. Ja. Sie sind nicht gleich bezahlt. Sie sind entsprechend ihrer Funktion bezahlt, kann man sagen.
Ja, ich denke auch, dass es damals bei weitem weniger Staatsbeamte gab als heute. Es liegt auch so ein Stück weit in der Natur der Sache, denke ich, dass es dann alles darauf hinausläuft, dass immer mehr verstaatlicht wird. Ich meine, das Kommunistische Manifest sieht das ja vor. Nichtsdestotrotz, also für mich ist der erste Eindruck eben, diese Besoldung anhand der Bedürfnisse von Staatsbeamten. Mich beschleicht dabei so ein bisschen das Gefühl, dass Marx durchaus schon in einer Zukunft denkt, in der der Staat sämtliche Gehälter für Arbeiter auszahlt. Also, dass alles verstaatlicht ist. Ich habe das Gefühl, dieser Gedankengang schwingt hier schon mit. Und dann jeder nach seinen Bedürfnissen. Ja, wenn du eine Familie hast, die größer ist, dann bekommst du halt viel. So hat Marx
das
ja auch
gelebt. Kann schon sein, ja, das ist so gedacht. Also, es ist durchaus möglich, dass er das schon gedacht hat. Ich meine, es gibt ja auch die Takes, also von Blankertz, der wir beide mögen, der ja sagt, dass vielleicht sogar Marx, wenn er jetzt sozusagen in der Zeitmaschine von der Vergangenheit hierher reisen würde, dass er dann sogar vielleicht Anarchokapitalist werden würde, weil er sieht, dass, also weil er sozusagen von der ökonomischen Argumentation überzeugt werden würde, weil er eben selber in seinem Spätwerk so viele Zweifel hatte und eben gemerkt hat, also er hat halt mit der ökonomischen Theorie hat er halt so ein paar Sackgassen gehabt, wo er nicht wirklich vorangekommen ist. Ja. Oder dass sich so im Kreis gedreht hat und irgendwie nicht zum Punkt gekommen ist. Und er sagt halt, also das ist nur von Blankertz, von Stefan Blankertz, der Take, dass es irgendwie, dass das vielleicht halt, wenn er dann halt mit der richtigen Werttheorie konfrontiert worden wäre, dass dann vielleicht sogar sich davon hätte überzeugen lassen. Also
Ich hatte auch mit Stefan Blankertz schon das zweite Gespräch und da haben wir auch schon wieder drüber gesprochen. Er hat das viel angeführt und hat gesagt, dass Marx viele anarchistische Punkte hatte. Das Problem ist so ein bisschen, dass man am Ende auseinanderklamüsern muss, was genau hat Marx geschrieben und was hat Engels reingebracht. Und das weiß man nie genau, weil Engels sehr viel reingeschrieben hat.
Ja, das weiß ich eben auch nicht. Also ich weiß, Blankertz weiß das, weil er sich damit beschäftigt und wirklich einen Haufen Quellen noch durcharbeitet und so weiter. Aber ja, ich weiß es nicht.
Nichtsdestotrotz, also
Ahnung, also wer was geschrieben hat, ich weiß es nicht.
Ja, ich habe mich immer mehr mit Marx beschäftigt in den letzten Zeiten, viel von Tick History unter anderem. Und Marx war schon einer der faulsten Menschen, von denen ich je in meinem Leben gehört habe. Also der hat wirklich ja, fast
das,
nichts
das,
gemacht.
Das von Tick kenne ich auch das Video. Da denkst du nur so, Junge, den kulten die ab, okay.
Ja, wie kann jemandem so eine Anerkennung zuteil nehmen? Also ich meine, nichts, was er sagt, hat in irgendeiner Form Hand und Fuß. Auch seine ganzen philosophischen, also er kann sich bekloppt ausdrücken. Ja, schön, das kann er. Wenn du mal Hegel gelesen hast und du denkst, Hegel ist kompliziert, dann hältst du Marx daneben und es ist derselbe Scheiß. Es liest sich vollkommen geisteskrank und deswegen denkst du dir, soll das jetzt intelligent klingen? Nein, es ist dumm.
Nein, Wahnsinn. 50 Seiten Text mit klaren Inhalten ist viel mehr wert als 1000 Seiten Text mit
gleichen Sinnstellen und Geschwurbel.
Ja. Keine Ahnung. Es ist halt dieses, also sich klar und kurz ausdrücken können, ist viel mehr wert als irgend so ein Schachtelsätze über 3 Seiten schreiben, wo dann im Endeffekt die du in 2 normalen Sätzen hättest es gleich ausdrücken können. Und das ist halt, das ist dann irgendwie so, ja, ich weiß nicht, das ist halt so ein Ding, manche Leute brauchen das, die finden es dann geil und gut. Es macht halt nicht besser, wenn man irgendwie dann.
Es macht nichts besser, richtig.
Ja. Das geschwollen, schwülstig darstellt.
Machen wir noch einen Punkt. 13. Völlige Trennung von der Kirche vom Staate. Die Geistlichen aller Konfessionen werden lediglich von ihrer freiwilligen Gemeinde besoldet. Hier muss man jetzt, finde ich, dazu führen. Mehrere Punkte. Im Feudalismus war die Kirche logischerweise sehr, sehr stark. Und das ist das, wogegen der komplette Kommunismus sich richtet. Die wollen eigentlich die Kirche mehr oder weniger vernichten, vor allem als moralische Instanz und vom Staat ersetzen. Wir haben ja gemerkt, was daraus passiert ist. Im Grunde genommen haben wir jetzt einen Kardinal Marx, der sich zum Kommunismus bekennt und die Kirche als Vereinigung mit dem Marxismus bezeichnet oder mit dem Kommunismus bezeichnet. Und so hat sich die Kirche quasi als halbverstaatlichte Institution gerettet.
Ja, es ist ja quasi ein Religionskrieg gewesen, weil halt der Marxismus als Religion hat halt das Christentum als Religion sozusagen ersetzen wollen oder haben.
Ja.
Ja. Oder halt
das aufnehmen
wollen. Ich meine, der Und Christian Schneider wird ja der Papst als Che Guevara-Papst bezeichnet, der aktuelle. was dann auch wirklich passt, weil er ist halt auch so, er ist halt auch dieses, die Südamerikaner haben ja auch, also nicht alle, aber es gibt ja Milei auch, aber die haben ja schon tendenziell auch so einen Hang irgendwie dazu zum Sozialismus. Ja, natürlich, also wir haben immer noch, wir haben so eine Finanzierung, weil wir haben die Kirchensteuer, die dann irgendwie in die Kirche fließt, aber es gibt auch irgendwie so Zuschüsse an irgendwelche Gemeinden, ich weiß nicht genau, wie hoch die sind vom Staat, also es ist nicht komplett getrennt, aber es ist so ein ganz komisches Geklüngel, das ist ja auch vom Staat ausgehend oder also das ist natürlich nicht, es ist nicht komplett getrennt, so wie es jetzt in der Forderung steht. Aber es ist, glaube ich, getrennter wahrscheinlich, als es damals war, schätze ich mal. Also.
Klar, bestimmt. Also vor allem als 1848, klar, ja. Sicher. Da wird die Kirche noch einen viel, viel höheren Stellenwert gehabt haben, ganz sicher. Aber die Kirche ist halt ein Schatten seiner selbst. Also sicherlich haben viele einzelne Stiftungen der Kirche verfügen noch über sehr viel Kohle. Aber die Art und Weise, wie sie sich jetzt begreift, ist einfach kein allumfassendes Moralsystem mehr. Das wurde mehr oder weniger abgeschafft. Und ich denke, das ist auch der Gedankengang, der Marx hier vorschwebt. So viel zur Kirche. 14. Beschränkung des Erbrechts. Das hier finde ich wieder eine unfassbar schwammige Wortwahl. Beschränkung heißt alles und nichts, wie viel, wie hoch, wie stark, was, wann, wie, wo. Aber dass Erbrecht eingeschränkt werden soll, ist, dafür kann man, finde ich, am allerbesten Igor Schafarewitsch heranziehen, eine klassische sozialistische Forderung. Die haben wir überall in jeder Form von Sozialismus.
Und eines der aktuellen, war ja auch im aktuellen im Wahlkampf war das ja ein wichtiges Thema. Also Erbschaftssteuern, da gehen sie voll drauf ab. Also das ist sowas, also die Linken, da fordern sie immer halt eigentlich im Endeffekt.
Ja, der geisteskrankeste Take, der mir ja einfällt, ist, wenn man ein wahrer Kapitalist sein will, dann müsste man eigentlich für 100% Erbschaftssteuer sein. Wahnsinniger geht's nicht mehr. Ja, also es ist so abgekoppelt von Logik.
Der Punkt ist halt, erstmal, was er nicht versteht, ist, wir fordern keine gleichen Startbedingungen. Wir sagen auch nicht, der Punkt ist, es kann keine gleichen Startbedingungen geben, weil Menschen sind nicht gleich. Menschen sind nicht gleich, Menschen sind einfach unterschiedlich. Dadurch sind schon unterschiedliche Startbedingungen. Ich habe niemals, bezogen auf Basketball, die gleichen Startbedingungen wie jemand, der gut im Basketball ist, weil ich bin scheiße in Basketball. Ja, ist egal.
Ja. Also,
war immer ein Sport, der mich nie gejuckt hat, habe mich nie interessiert, war nicht immer scheiße. Gut, ich will auch kein Basketballer werden, okay, aber es ist halt, man hat halt nicht die gleichen Bedingungen. Da gibt es natürlich diese ganze Blank-Slate-Ideologie, die da mit drin hängt, also dass irgendwie Menschen ein unbeschriebenes Blatt wären und dass man mit den, wenn man die richtigen Stellschrauben nur, richtig dreht, dann kann jeder alles werden, also du kannst jeden zum Atomphysiker machen und so ein Quatsch, das ist halt Bullshit, das ist nicht so. Es stimmt halt nicht, es ist halt einfach gelogen. Also es gibt sowas wie Gene, es gibt biologische Unterschiede, die in uns drin sind, und es gibt natürlich Sachen, die von der Erziehung, die von der Umwelt kommen. Es gibt beides. Beides spielt zusammen, also Nature und Nurture, beides. Und dann wird daraus was geformt. Und diese Gleichmacherei, das ist ja das Witzige, das ist ja das, hat auch Blank hat in einem Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, irgendein so ein Bild mit Bildung, was war es, rausgestellt. Wenn man die Umgebung angleicht, für alle gleich macht, dann sind sozusagen die einzigen Unterschiede, die raustreten, nämlich die natürlichen noch. Das heißt, sind die natürlichen Unterschiede sogar noch stärker herausgebildet. Das heißt, zum Beispiel jetzt beim Schulsystem, wenn man ein einheitliches Schulsystem hat für alle vom System her, da gibt es halt Leute, die kommen da gut damit klar. Also 10-20% kommen damit sehr gut klar. Dann nochmal so 10-20% kommen damit okay klar. Und der Rest vielleicht nicht. Und dann haben die, die halt gut damit klarkommen, die sind dann richtig gut, sind dann die Überflieger in der Schule. Und die anderen halt nicht. Weil die einfach mit dem System, mit der Struktur, mit der ganzen Herangehensweise nicht klarkommen. Oder das ist halt nicht so ganz ihr Ding. Und dann fallen die halt raus. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel nebeneinander hätte von verschiedenen Angeboten, also wirklich verschiedenen, nicht, dass das jetzt hier Realschule und Gymnasium und Hauptschule, also nicht so, oder halt vielleicht noch ein paar Waldorfschulen, aber das ist dann nochmal speziell. Also wenn es wirklich ein wirkliches Nebeneinander von 100 verschiedenen Schultypen gäbe, dann könnte man mehr auf diese Unterschiede eingehen. Und dann könnte man vielleicht jedem halt mehr sein Potenzial richtig rauskitzeln, weil einfach Leute andere Ansätze brauchen, um voranzukommen. Das ist halt sozusagen auch wieder so ein Plädoyer für mehr Unterschiedlichkeit, für Dezentralität.
Wir kommen zur Schule sowieso gleich nochmal.
Ja, kommen wir am Ende.
Deswegen, um das Erbe abzuschließen.
Stimmt, der Erbe war Thema.
Also, es leuchtet mir einfach nicht so richtig ein. Ich verstehe das irgendwo durch den Egalitarismusanspruch, darauf kommen zu wollen, gleiche Startbedingungen haben zu wollen. Aber dadurch, du machst nicht rein ökonomisches, sondern schon allein so ein spirituell-esoterisches Thema damit auf, dass du versuchst, jeden Menschen von seiner Vergangenheit abzukapseln und damit keine fortlaufende Geschichte mehr zu haben, keinen Stammbaum mehr, sondern jeder Mensch kommt auf die Welt, nackt, ist Staatseigentum und geht wieder und alles ist komplett isoliert. Das ist so für mich, der Todestrieb in der Geschichte. So kommt es mir dann vor.
Die Anreizstrukturen auch. Also das ist halt so, natürlich ist es halt, es gibt einen Anreiz dafür, deinen Kindern was mitzugeben. Und der Punkt ist halt, das ist dann deren Argument ist ja dann, dass dadurch zu einer Monopolisierung und zu einer Zentralisierung kommt. Das stimmt aber nicht. Das ist auch historisch einfach nicht wahr, sondern diese Monopolisierung war immer, Leute haben sich sozusagen davor durch Staatsgewalt gewehrt, dagegen, dass mehr oder weniger andere aufsteigen konnten. Sie haben sozusagen sich die Konkurrenz vom Leib gehalten. Und wenn es eben nicht gewesen wäre, also wenn diese Konkurrenz eben sozusagen nicht durch staatliche, also durch dadurch, dass sie eben sich mit dem Staat die einen ins Bett gelegt haben, konnten sie eben die Konkurrenz abhalten. Und wenn das eben nicht gewesen wäre, dann werden halt die aufgestiegen. Das heißt, es gibt natürlich immer Unterschiede. Das ist ja schon das Problem allein wahrscheinlich, dass es Unterschiede gibt. Das ist wahrscheinlich schon ein Hauptproblem. Aber dass immer die gleichen sind, das ist nicht der Punkt. Und das ist auch so, dass es gibt mehr Millionen Erben, die ihr Vermögen verspielt haben oder halt die nichts draus gemacht haben, die dann
genau.
Alkoholiker wurden oder Junkies oder was ich was, oder die es im Lotto verzockt haben, gibt es mehr, als es die gibt, die es halt weitergebaut haben. Also auch dieses, zum Beispiel, das ist ja dieses typische Trump-Bashing. Ja, der ist ja Milliardär, aber der hat ja eine Million geerbt oder ein paar Millionen. Und ich denke, also natürlich, er hat bessere Startbedingungen gehabt, das stimmt. Aber nicht jeder, der ein paar Millionen bekommt, macht ein paar Milliarden draus. Also das ist halt, das ist halt der Punkt. Das raffen die aber nicht.
Ja, also. Ich wäre auf denselben Punkt jetzt zu sprechen gekommen. Das ist immer dieses, was man ja sagt, die erste Generation, die baut das Vermögen auf, die zweite bewahrt es und die dritte verjubelt es, so sinngemäß. Ja, ne? Also ich weiß nicht,
ob also die erste baut es auf, die zweite verwaltet es irgendwie und dann die dritte mal verjubelt oder so irgendwie.
Das genau. Ist so, und jetzt ist der Punkt, um diesem Dekadenzprozess Herr zu werden, sorgt man dafür, dass schon in der ersten Generation alles auf Null kommt. Ja, das ist ja eine geniale Idee.
Und vor allem auch diese Idee, das ist ja so, ja, wer kriegt dann das Geld? Der Staat.
Der Staat. Der am schlechtesten mit Geld von allem umgehen kann.
Oder irgendwelche Unternehmen, ja, wenn die jetzt verkauft, also wenn die wirklich sozusagen, wenn sie dieses
Detail, ja, wenn die jedes Mal zerschlagen.
Da musst du halt all die zerschlagen, du musst halt die Hälfte der Filialen verkaufen.
Ja, und das in jeder einzelnen
damit Generation. Damit ist wem genau geholfen? Es war überhaupt keinen Sinn.
Eben, das... Also,
die glauben halt an den Geldspeicher. Die glauben halt, dass dann all die Familien Geldspeicher hatten, das ganze Geld, was sie haben, was auf dem Papier da ist, ist dann halt irgendwie in Form von Geld da, obwohl es halt zu 95% in Form von Filialen und Waren da ist und nicht in Form von Geld.
Und mir kann niemand erzählen, dass sich ein einziger Linke daran halten würde. Nimm mal zum Beispiel so einen Kommunisten wie Herbert Grönemeyer, der ist mit Sicherheit Millionär, ja? Wenn der
Böhmermann ist auch Millionär.
Ja, wenn der stirbt, egal welcher jetzt, ne? Also von einer natürlichen Ursache. Und der hat seine natürlichen
Erben. Ich weiß nicht, ob der Grönemeyer Kinder hat.
Weiß ich auch nicht. Es spielt auch keine Rolle. Es gibt jede Menge Kommunisten, die reich sind, ja. Es gibt dann solche Leute, die tatsächlich sehr viel an eine Stiftung vererben oder sowas in der Art. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass die ihr Geld an den Staat spenden. Das tun die nicht. Die tun das alle irgendwie eigennützig an irgendwelche konkrete Stiftungen. Da gibt die MLPD, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die ist auch so berühmt geworden, weil einer der Typen, der da gestorben ist, der Millionär wäre und sein ganzes Vermögen an die Partei vererbt hat. Mhm. Das ist nicht verstaatlicht. Das hat ja nicht der CDU gespendet, die da in der Regierung war oder sowas, sondern eben, das ist auch eine Umgehung des Erbrechts. Sowas lernt man sogar im Studium. Ich habe das in Controlling gelernt. Wie umgeht man Erbschaftssteuer? Das ist halt, du brauchst mir nicht erzählen, dass ein einziger Typ, der Kommunist ist, sich daran halten würde. Das ist nicht der Fall.
Ich sag nur Marlene Engelhorn, die seit Jahren ihre Erbschaft verschenken will, aber es nicht tut. Also hätte
sie längst tun können. Ich glaube, sie hat in inzwischen zu einem Großteil. Aber,
ja, ein bisschen was irgendwie, aber also Gruppen, aber auch wieder gezielt an bestimmte Gruppen gegeben. Also auch nicht im Start gegeben. Also
aber die hat sich jahrelang beschwert darüber, dass sie reich ist, wo ich mir nur gedacht habe, Mann, schenk dein Geld dem Staat und halt's Maul.
Das ist echt so, die ist ein Konto. Das,
na, das ist nervig.
So, es gibt auch so eine Spendenkasse, so eine Bundes-, ich habe es gibt sowohl Bundeskassen als auch Landeskassen, wo du einfach hinspenden, du kannst einfach da Geld hinschicken. Ja. Okay, mach doch einfach.
Ich verstehe das nicht. Das, warum stellst du dich jedes Mal ins Fernsehen und sagst, warum darf ich reich sein? Ja, dann sei es halt nicht. Das nervt mich doch nicht.
Da muss ich immer an dieses Meme denken, wo sie, also, wo das, diese Figur im Eck steht, und sie wissen nicht, dass ich mein ganzes Erbe verschenken will, und dann denkst du mit ihrem Kopf halt, und also jetzt mach's endlich so. Jetzt, du redest von nichts anderem. Das ist halt genau so.
Ja, kommen wir mal weiter. Wir müssen, glaube ich, langsam bald zum Ende kommen. Aber es sind nur noch zwei Punkte. Einführung von starken Progressivsteuern und Abschaffung der Konsumptionssteuern. Machen wir vielleicht den letzten Teil zuerst. Das will kein Linker mehr. Linker will Steuern abschaffen.
Die lieben Konsumptionssteuern. Vor allem Energiesteuern, da sind sie voll geil drauf. Also das erfreuen sie sich.
Und das mit den starken Progressivsteuern haben wir auch mehr oder weniger. Wir haben eine Reichensteuer, wie heißt denn die?
Boah, wir haben
du weißt, was ich meine, ne? Also Spitzensteuersatz und sowas.
Sind 45, glaube ich, sogar, oder 42?
Ja, das Ding ist halt, die Marxisten haben irgendwann gemerkt, dass sie nicht nur auf Prinzipien ihr Weltbild aufbauen sollen, sondern dass sie auch versuchen müssen, die Milliardäre tatsächlich zu besteuern, weil die sonst einfach wegziehen auf die Cayman Islands oder sowas. Also die müssen halt irgendwo auch ein Stück weit realistisch sein mit ihren Progressivsteuern, weil sie merken, wenn es nicht funktioniert, dann haben wir auch nichts davon.
Ja, aber trotzdem, also es hat historisch nie funktioniert. Es gibt ganz viele Ausweichbewegungen, und das Einzige, was sie machen, ist noch mehr zu verlangen. So, es funktioniert nicht, dann more, wir brauchen einfach mehr.
Ja, und die Vorstellung ist immer in den Köpfen von diesen Leuten verhaftet, wir müssen Steuerschlupflöcher schließen, und deswegen geht auch nichts über eine Weltregierung. Da müssen wir hin, du kannst gar nicht zu einem anderen Punkt kommen, ne? Wenn du es logisch weiter denkst.
Kannst du gerne die Folge mit dem Andreas hier anhören, die ich am Samstag rausgekommen ist, letzten Samstag bei mir.
Jawohl, genau.
Weltregierung jetzt.
Ja, so traurig dieser Punkt auch ist, aber ich meine, das ist Steuern sind traurig, kann man auch nicht oft genug erwähnen, aber leider ist dieser Punkt halt einfach auch so, wie er ist, erfüllt, wie gesagt, mit Ausnahme Abschaffung der Konsumsteuer, die wollen Linke überhaupt
nicht. Nee, das wollen sie nicht erfüllen, also das, ja, wollen sie nicht mehr abschaffen.
Jo, dann 16. die Errichtung von Nationalwerkstätten. Der Staat garantiert allen Arbeitern ihre Existenz und versorgt die zur Arbeit Unfähigen. Ich würde das eigentlich, du hast es genannt, staatliche Werkstätten zur Existenzgarantie. Der für mich essentielle Punkt, der hier mitschwebt, ist eine Arbeitslosenversicherung.
Ja.
Und das ist eigentlich in der Theorie schon vollkommen absurd.
Ja, gut, also weil es darum geht, dass man sozusagen was man selber entscheiden kann teilweise, dass man dafür eben sozusagen dann entschädigt wird, bezahlt wird, keine Ahnung.
Ja.
Also vor allem, also bei freiwilliger Arbeitslosigkeit. Natürlich, es kann so Übergangsphasen geben, dass du jetzt irgendwie gefeuert wirst, okay, dann kriegst du sozusagen, aber wenn du halt irgendwie Angebote bekommst und sie nicht annimmst, dann solltest du auch kein Geld mehr bekommen.
Das muss. Also, nur eine kleine Korrektur, aber du musst Übergangsphasen haben.
Ja.
Jeder wechselt irgendwann mal seinen Job, dann ist derjenige arbeitslos. Zu sagen aber dann wirst du auch von der allgemeinen... Irre. Absolut wahnwitzig. Vielen Leuten ist es nicht klar, vor allem jeder, der so einen kleinen sozialistischen Hang hat, und wir haben den alle, weil wir leider jahrzehntelang indoktriniert wurden, das ist halt wirklich wichtig, das zu verstehen. Was du selbst in der Hand hast, dagegen kannst du dich nicht versichern. Das kann nicht funktionieren. Und du hast es selbst in der Hand, arbeitslos zu sein. Du brauchst bloß deine Arbeit niederzulegen und zu sagen, mach jetzt nicht mal weiter. Ja, dann wirst du gefeuert. Das wird immer so sein. Der wichtigste Mensch, der das aus der libertären Szene dargelegt hat, das kommt von Frank Knight. Der hat quasi die Montpellier Society gegründet. Und jemand anderes, der noch viel weniger in den Köpfen der Leute verhaftet ist, weil er in der österreichischen Schule nie wirklich erwähnt wird, das ist der Bruder von Ludwig von Mises, Richard von Mises, der ein berühmter Mathematiker war. Und der hat unter anderem viel über Wahrscheinlichkeitsrechnungen geforscht und mathematische Studien betrieben und so weiter. Und der hat eben schon über diese Form von Wahrscheinlichkeitsrechnung Dinge gesagt, wie, was ich gerade ausgeführt habe. Wenn du etwas selber in der Hand hast, dann kannst du dich dagegen nicht versichern. So funktioniert ein System eben nicht. Also ganz, ganz entscheidende Sache. Und auch hier in diesem Punkt schwebt für mich über alles. Der Staat ist alles. Unter dem Staat kommt nichts. Der Staat ist die komplette zentrale Verteilungsinstitution. Und der gibt allen. Und wenn etwas nicht nach dem Willen des Staates ist, dann nimmt er wieder zurück. Also der Staat ist einfach alles. Das ist die Gottheit, die neue Ersatzgottheit.
Ja, wird da aufgebaut als Gott. Das ist definitiv so. Deswegen ist auch dieses Ganze, wo dann eben halt irgendwie dann dieser Marxismus in so eine anarchistische Richtung geht, so widersinnig. Also es passt dann irgendwie nicht zu dem zusammen. Also es ist halt so, der Staat soll alles Mögliche machen. Ich meine, natürlich, die Idee ist ja, wir verstaatlichen alles. Dann werden die Leute umerzogen. Dann werden sie zum kommunistischen Menschen gemacht und dann stirbt der Staat von sich aus ab. Was halt Bullshit ist, was nicht passiert. Also wir machen den allmächtigen Staat, damit er dann abstirbt. Also ja, der Denkfehler, ich habe das Wichtel-Meme mal gemacht, so, wenn man den Staat zu überstark, dann ein Fragezeichen und der Staat stirbt ab. Das ist halt so, ja, hä, wie, keine Ahnung, erklär's
ja.
Mir.
Ja.
Es ist aber genau, das ist ja der Take.
Ja, wie es gehen soll, das wurde bei den Marxisten nie erklärt. Aber Hauptsache, du begegnest Kommentarspalten.
Praxis ist völlig egal.
Ja, Hauptsache, du begegnest in Kommentarspalten immer Leute. Nein, Kommunismus, das ist, wenn gar kein Staat. Ach so, ja, und wie geht das? Ja, durch Verstaatlichung. Es ist schön, dass du ein Besserwisser bist, aber kannst du das erklären? Ich weiß nicht. Das hat aber auch selbst zu der damaligen Zeit niemand verstanden. Ja, der letzte Punkt. Ich überlasse es dir gerne, das ist dein Spezialthema. Allgemeine unentgeltliche Volkserziehung.
Ja gut, Schulwesen. Wir haben Schulen, also wir haben sogar in Deutschland den Sonderfall, dass wir eine Schulpflicht haben. Das ist selten, das ist nicht der Normalfall. Ja. Die meisten Länder haben eine Unterrichtspflicht, aber keine Schulpflicht. Das heißt, dann gibt es so eine gewisse freie Wahl, beziehungsweise man kann auch sowas wie Homeschooling zu machen. Das kann man in Deutschland nicht. Also es gibt so ganz wenige Ausnahmen, die es irgendwie hinbekommen haben, aber das ist eigentlich nicht, normalerweise nicht rechtens, sagen wir es mal so. Und ja, es gibt sozusagen die kostenlosen Schulen, natürlich müssen die auch bezahlt werden, Lehrer werden auch bezahlt, ich werde auch bezahlt. Ja. Und ist natürlich nicht kostenlos, sondern die Preise, die Rechnungen werden halt nicht den Leuten gesendet. Also die schicken halt die Rechnung nicht direkt sozusagen, sondern es wird halt über Steuern finanziert und dadurch sehen sie die Preise nicht. Es gibt aber so interessante Berechnungen, wo dann sogar zeigt, dass die Privatschulen insgesamt pro Kopf, also pro Schüler pro Jahr deutlich günstiger sind. Also ich glaube so ungefähr 2/3 von den Kosten von den staatlichen Schulen haben. Also und tendenziell sind ja die Privatschulen sogar eher beliebter und deswegen schicken ja Leute ihre Kinder dahin und zahlen sogar noch drauf. Aber es geht um die Gesamtkosten. Also die meisten, eigentlich so gut wie alle Privatschulen in Deutschland sind staatlich bezuschusst, unterliegen staatlichen Regularien. Das heißt, auch da muss der staatliche Bildungsplan zu einem großen Teil umgesetzt werden oder zu 100%. Es gibt im Endeffekt staatliche, also Privatschulen, die halt mehr oder weniger 95% das Gleiche machen wie die staatlichen oder 90%. Es gibt sowas wie Waldorfschulen, die sind ein bisschen freier, aber am Ende, wenn es um bestimmte Abschlüsse geht, müssen die auch das Gleiche machen. Also auch da sind die sozusagen gebunden an das, was eben vorgegeben wird. Und das ist auch das Hauptproblem, was ich eigentlich sehe, ist das Berechtigungswesen. Das ist eben, dass wir bestimmte Zeugnisse, bestimmte Zertifikate, bestimmte Abschlüsse brauchen, um dann zu bestimmten Berufen zugelassen zu werden. Ich denke, es gäbe da andere Möglichkeiten, zum Beispiel Eingangsprüfungen, also Aufnahmeprüfungen für irgendwas, also ist zum Beispiel ein Studium, man will Medizin studieren oder sowas, dann müsste man irgendwie eine Aufnahmeprüfung absolvieren und dann werden halt die besten 30 oder so genommen, also je nachdem die Zahl, kommt dann auf die Uni an, mehr oder weniger. Wenn dann jemand abspringt, dann gibt es noch Nachrücker oder so, keine Ahnung, das kann man irgendwie regeln, aber das wäre dann eben so, da könnte man genau abprüfen, was müssen die Leute denn können und es wäre vielleicht eben freier in der Herangehensweise, wie man Sachen unterrichtet, weil es gibt eben ganz unterschiedliche Schülertypen, die halt mit dem aktuellen System sehr gut klarkommen, andere kommen damit nicht gut klar. Und es gibt teilweise auch sehr intelligente Schüler, die damit nicht gar nicht klarkommen, die dann so ein bisschen hinten runterfallen und ja, deren Potenzial kann man anders vielleicht rauskitzeln. Und das ist halt einfach aus der Struktur heraus, würde ich sagen, nicht unbedingt möglich. Natürlich gibt es sowas wie Binnendifferenzierung, also im Unterricht dann die Schüler unterschiedlichen Aufgaben machen lassen und so. Aber auch das ist nicht immer unbedingt so einfach möglich. Also es ist nicht so, dass man jetzt jeden einzelnen Schüler einzeln die Aufgaben geben kann. Das ist etwas, das man jetzt nicht, also zumindest nicht bei der großen Klasse oder so, nicht einfach bewerkstelligen kann. Also
eben, du kriegst die Schüler ja auch zugewiesen. Du kannst das
ja,
dir das ja gar nicht frei.
Das ist auch ein Problem, weil wenn Schüler nämlich einen Lehrer haben, den sie gar nicht leiden können, und wenn halt die ganze Klasse den nicht mag, dann ist es scheiße, ja. Dann gibt es einen Konflikt. Der ist ja für beide Seiten nicht gut, weil auch der Lehrer, der da vorne steht und dann von der Klasse gehasst wird, weiß nicht, ob der da gerne vorne steht. Also das ist halt nicht gut. Da musst du halt irgendwie, ja.
Ich habe gerade
was. Allgemein auch so eine Sache, dass eben, wenn es wirklich ein Lehrer, und deswegen, ich will den meisten das gar nicht unterstellen, also die meisten würde ich sagen, wollen einen guten Job machen und versuchen auch einen guten Job zu machen und so, das ist, was ich tendenziell so sehe. Aber wenn jetzt jemand wirklich gar keinen guten Job macht, was machen wir dann mit dem? Den kann man ja auch nicht die ganze Zeit einfach sozusagen angestellt lassen, kriegt immer sein Geld oder so, das ist ja auch Quatsch, das kann es ja auch nicht sein. Also das ist halt auch kein Zustand. Und ich weiß auch nicht, ob das für diese Person selber gut ist. Also solche Sachen haben wir aber, solche Konstellationen gibt es. Jetzt nicht irgendwie, nicht Standard oder so, aber sie kommen vor. Und da ist halt die Frage, wie geht man damit um?
Ja.
Und,
ja. Für mich, was mir im Kopf rumschwirrt noch zum Thema Schulbildung und staatliche Schulbildung, ist auch wieder, dass bei sehr vielen Leuten der Staat als Ersatzgottheit so im Kopf verankert ist, dass eine Privatisierung für sie nicht in Frage kommt. Ich habe das mal als Vortrag beim Mises-Institut gehört, ich meine von Tom Woods, der einfach das Gedankenexperiment gemacht hat, stellen wir uns vor, Walmart würde die Schulen machen, ne? Wäre eine private Schule. So, was würde eine privatisierte Schule, die von Walmart ausgeht, den Schülern beibringen? Ja, na natürlich, dass Walmart Gott ist. Also, dass der Gründer von Walmart, der würde an der Wand hängen, wie bei kirchlichen Schulen Jesus. Und die würden versuchen, die staatlichen Schulen stellen den Staat als das Oberste hin und Walmart würde Walmart als das Oberste darstellen. Also, sicher. Aber das ist eben der Punkt. Wenn man keine Monopole mehr hat, sondern Konkurrenzbetriebe, dann kommt man sehr, sehr schnell auf den Trichter, dass man merkt dann so, lass uns versuchen, objektiv zu bleiben. Wir sind nicht perfekt, aber die anderen sind eben auch nicht perfekt. Nur durch diese Monopolstruktur Staat kommt wieder dieser Gedankengang, ja, dadurch, dass wir das Staatsmonopol sind, dadurch sind wir jetzt die Gerechtigkeit auf Erden, ne?
Es ist halt der Glaube, dass man da mitbestimmen könnte, aber es ist halt de facto,
genau,
ist der Einfluss eben sehr gering erstmal. Und da liegt sehr viel mehr irgendwie Leuten, die halt einen gewissen Einfluss haben, also den Medien zum Beispiel oder so, die halt einen Zeitgeist in eine gewisse Richtung treiben, wie wir es aktuell auch sehen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, jemand aus den 50er Jahren hierher kommen würde, der würde einen Herzinfarkt bekommen, weil halt die Welt sich ganz arg geändert hat, also auch die Ideen, die vermittelt werden und die Sachen.
Du brauchst noch nicht mal bis in die 50er zurückzugehen. Das reicht in den 90er zurückzugehen. Also wie? Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Was zum Teufel willst du mir erzählen?
Ja, gut. Ja. Weil das ist ja auch nicht so, es gibt Leute, die sozusagen das so sehen und die das wahrscheinlich auch vermitteln, aber es gibt auch Leute, die das nicht vermitteln. Also es ist nicht jeder so krass drauf. Kommt aber wahrscheinlich auch voll aufs Fach auch an. Also ich weiß von den meisten Bio-Lehrern, dass die eher nicht sagen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Weil es einfach biologisch Bullshit ist.
So. Ja, ich würde.
Aber es gibt solche Leute wahrscheinlich, ja, keine Ahnung.
Da sprechen wir aber auch von Biologie und bei diesem Gender-Thema sprechen wir eigentlich nicht von Biologie, sondern wir sprechen von ist es Soziologie? Nein, ja, ist Soziologie. Dieses soziales Geschlecht. Psychologie eigentlich, auf eine gewisse Art. Egal.
Ja, Soziologie,
Dieses Fass brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt aufzumachen. Lange Rede, kurzer Sinn. 17 Punkte des Kommunistischen Manifests. Und wir haben 2 Punkte, die aktiv abgelehnt werden. Das ist die allgemeine Volksbewaffnung und die Abschaffung der Konsumsteuer. Das ist eine Forderung des Kommunistischen Manifests gewesen, die heute abgelehnt wird. Alles andere haben wir erfüllt.
Oder halb erfüllt. Ja.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich habe diese Krog-Zusammenfassung mir geholt. Also ich habe noch einfach geguckt, da wurden mir 10 Punkte genannt, zusammengefasst. Und da war die Befolgungsbewaffnung gar nicht mal als Punkt drin. Haben sie schon rausgeschrieben, weil sie schon wussten wahrscheinlich, weil die Politik das eh nicht will.
Ja.
Also war nicht dabei, wurde ich genannt.
Wahnsinnig überraschend. Ne?
Aber ja, die anderen Punkte waren dabei.
Mhm.
Und halt irgendwie so zusammengefasst und so.
So, mit anderen, also, ja, ich finde es in deinem Meme halt auch so schön gemacht, weil du hast auch extra in einer roten Kachel gemacht, nicht erfüllt, aber es kommt halt gar nicht vor. Alles ist zumindest teil erfüllt.
Ja, alles ist zumindest teilweise erfüllt. Und manche Sachen sind komplett erfüllt. Und manche Sachen werden aktiv abgelehnt, aber nichts ist gar nicht erfüllt. Es geht also komplett gar nicht erfüllt, ist gar keins.
So, damit haben wir hier meiner Meinung nach den ultimativen Beweis erfüllt. Wir leben nicht im Kapitalismus, wir leben im Kommunismus, denn alles, was das kommunistische Manifest will, ist praktisch erfüllt oder teilerfüllt.
Wir leben auf dem Weg, also wir leben auf jeden Fall näher am Kommunismus als am Kapitalismus. Auf unserer Interventionismus-Skala.
Traurig, aber wahr. Und wer jetzt sich Gedanken machen möchte, wie wir das rückabwickeln kann, der kann das ganze Video hier in Reverse gucken und mal gucken, wie man das Ganze wieder auf die, vielleicht nicht in den Feudalismus zurück, aber wie man zumindest den großen Teil des Kommunismus rückabwickelt. So, wir sind sowieso schon stark fortgeschritten in der Zeit. Jan, es war mir natürlich wie immer ein ausgesprochenes Vergnügen. Besucht auf jeden Fall den Praxeolog-Podcast und lasst dort ein Abo da und zieht euch die Folgen rein, die Jan im Laufe dieser Folge genannt hat.
Ja. Privatisierung übrigens, weil Privatisierung also ganz böse ist und weil wir sehr viele Privatisierungswellen hatten, die gar keine Privatisierung waren. Auch das ist übrigens ein wichtiges Thema, weil es vorhin bei den Schulen angesprochen wird. Schulen privatisieren ist immer so, oh nein, geht gar nicht. Ja, vielleicht doch.
Ja, halte ich sogar für eines der wichtigsten Themen überhaupt, denn diese Indoktrinierung, Kinder 10 Jahre lang in einen Käfig zu stecken, halte ich für absolut furchtbar.
Du warst nicht gerne in der Schule.
Ich?
Ja.
Würde ich noch nicht mal so sagen.
Ich habe immer Leute getroffen. Das war für mich immer wichtig. Also die Schule selber war mir relativ egal. Also
zweigeteilt. Es gab Fächer. Es gab
gute Fächer und schlechte Fächer.
Ja,
und es gab Kumpels, die Freunde von mir vor allem. Das war immer exakt wichtig.
Und das war halt der Punkt. Es gab einen bestimmten Themenbereich, über den ich mochte. Dann die Klassen, in denen ich bestimmte Leute mochte. Dann bestimmte Lehrer, die ich gerne mochte. Und dann war ich gern da. Das ist aber ja schon die Ausnahme gewesen. Ironischerweise war es bei mir viel Latein. Mochte ich ganz gern.
Hatte ich gar nicht. Also ich hatte Französisch und Englisch.
Ich hatte halt einen guten Lehrer. Hat mich früh motiviert.
Ja.
So viel zum kommunistischen Manifest. Jan, ich danke dir fürs Gespräch.
Ja. Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.